Der Politikgeflüster Podcast.
Digitale Pädagogik. Da stellen sich Fragen. Wie viele Likes braucht man für die Versetzung? Kann ich während des Schuljahres den Provider wechseln? Oh, und muss ich Oma jetzt extra einen E-Reader kaufen, wenn sie das Zeugnis lesen will?
Denn eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, auf eine erneute Schließung wären die Schulen wohl nur unzureichend vorbereitet. Fast alle befragten Eltern wünschen sich eine bessere digitale Ausstattung an den Schulen. Corona habe die Defizite schonungslos offengelegt.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Also ich meine, wir hatten es ja alle befürchtet in den letzten Monaten, auch dass man hört von vielen Eltern, dass die wirklich nicht zufrieden sind. Und was sich die Umfrage ergeben hat, ist wirklich dramatisch. Also sollte es zu einem zweiten Lockdown kommen, sagen die Eltern, sie geben der Schule ein mangelhaft, also eine 4,6. Es hat nicht funktioniert und es reicht wirklich nicht, wenn ich nur hingehe und einfach nur PDF-Files per E-Mail versende. Das ist ja keine Digitalisierung. Es fehlt vorne und hinten und die Umfrage hat das ziemlich deutlich klar gemacht. Auch eigentlich ziemlich frustrierend bei der Zeit, die wir hatten, die letzten Jahre oft darauf hingewiesen, dass das Thema sehr wichtig ist. Und es ist wirklich nicht viel passiert, auch in den Sommerferien nicht. Und das stört uns wirklich sehr.
7 Uhr morgens. Felix Leiste packt seine Schultasche. Der wichtigste Gegenstand?
Ich würde sagen, das Tablet hier, denn das dient in unserer Klasse als Heftersatz für alle Fächer. Und dann habe ich immer alle Hefte dabei in einem Tablet. Ich würde mir heute wünschen, dass wir auch mal was anderes machen und das Tablet nicht nur als Heftersatz benutzen, sondern damit auch etwas wie ein Video oder eine Mindmap oder auch eine Website erstellen im Unterricht.
4 Desktop-Computer in einem Lehrerzimmer für 70 Lehrer, kein WLAN, ein paar Tablets. So sieht Digitalisierung in vielen Schulen aus.
Dann bricht auch noch das WLAN zusammen.
Oh, scheiße, Website ist nicht erreichbar.
Ja, die Website ist nicht erreichbar. Wer kennt dieses Problem nicht? Und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Politikgeflüster-Podcasts, des Podcasts des Ernst-Haeckel-Gymnasiums, in den Schülerinnen und Schüler anonym, relativ anonym, flüstern über politische Themen des Monats, sich unterhalten, diskutieren und mit Experten streiten. Wobei das vielleicht heute nicht so ganz der Fall sein wird, denn das ist eine Spezialausgabe. Wie in der allerersten Ausgabe angekündigt, wollen wir auch ein anderes Format in diesem Podcast quasi importieren. Und das sind die Werderaner Gespräche am EHG. Die Werderaner Gespräche am EHG sind eine öffentliche Gesprächsrunde, die ich vor allen Dingen, mein Name ist Per Kabisch, regelmäßig organisiere. Und in dieser Gesprächsreihe diskutieren Experten zusammen mit Schülerinnen und Schülern, als aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern, das ist eine öffentliche Veranstaltung immer, ja, über politische Themen, die uns interessieren. Ja, und wie man am Intro erkennen konnte, was interessiert Schülerinnen und Schülern neben dem Coronavirus am meisten? Corona und Digitalisierung, denn, das hat das Intro vielleicht gezeigt, es ist nicht so weit her mit der Qualität der Digitalisierung in deutschen Schulen oder, anders ausgedrückt, es ist zumindest nicht durchgehend die gleiche Qualität da. Und deshalb hatten wir am 24. November 2020 zu der mittlerweile 11. Ausgabe der Werderaner Gespräche geladen und hatten es auch geschafft, eine ganz runde Beteiligung hinzubekommen. Denn neben der Bildungsministerin des Landes Brandenburg, Frau Britta Ernst, waren auch wirkliche IT-Gurus mit dabei. Björn Nölte beispielsweise, mittlerweile Bildungsreferent bei EKBO, vorher in der Lehrerbildung ja tätig gewesen, der im Twitter-Lehrerzimmer zumindest ein bisschen als der wirkliche Digitalisierungsfachmann gilt, keine Vergangenheitsform, er gilt ja immer noch als dieser. Matthias Luderich war mit dabei, der Chief Execute Officer des HPI, der also diese HPI-Cloud, die dann auch gleich im Gespräch diskutiert wurde, mitentwickelt hat und vertritt. Und dann haben wir noch jemanden aus der Lehrerbildung dabei gehabt, Ilka Götz, die genau sich um diese Mediendidaktik kümmert im Bereich der Lehrerbildung. Ich glaube, mit denen wollten wir am 24. November fleißig diskutieren bei uns in der Schule, immer im Foyer. Ja, aber so richtig kam es dazu nicht, denn das Problem war natürlich Corona und die Eindämmungsverordnung, die eine solche Veranstaltung unmöglich gemacht hat. Aber wie bietet es sich bei so einem Thema an? Man kann es ja digital versuchen und genau das haben wir gemacht. Das heißt, gleich im Folgenden hört ihr die Aufzeichnung dieses Gesprächs, das übrigens auch bei YouTube in den Shownotes zu finden, nochmal nachgesehen werden kann. Und ich glaube, das kann ich jetzt schon mal sagen, es war ein sehr diskutiertes, viel diskutiertes Gespräch, weil ja die Bürgerinnen und Bürger, die Zuschauer, die Chance hatten, über die YouTube-Chat-Funktion als auch über das Zoom-Pad zu partizipieren. Und ja, das haben sie genutzt. Und ja, es wurde eine ganz reichhaltige und doch durchaus interessante Diskussion. Von daher wünsche ich viel Spaß. Hört einmal rein in unsere Werderaner Gespräche zum Thema Digitalisierung in den Schulen nach Corona auf dem Weg zur neuen digitalen Lernumgebung.
Ja, von mir noch einmal guten Abend an alle Zuschauer. Mein Name ist Elsa Nocke, ich bin Schülerin der 12. Klasse am Herz-Heckel-Gymnasium und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung unter besonderen Umständen, und zwar live auf YouTube. Auf diesem Wege bedanken wir uns auch noch einmal recht herzlich bei Herrn Kabisch, unserem Politiklehrer, der dies alles organisiert hat, dass diese Veranstaltung überhaupt doch stattfinden kann, und uns ermöglicht, dass wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen können und natürlich auch mit euch im Chat. Genau. Wir würden jetzt an der Stelle einmal bitten, dass sich alle bitte einmal vorstellen, und haben eine kleine Vorabfrage, und zwar, wie sah denn zu Ihrer Schulzeit moderner Unterricht aus? Wir würden Frau Britta Ernst bitten, anzufangen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Thema. Ich bin immer sehr froh, wenn wir in diesen Zeiten nicht nur über Corona im Ministerium diskutieren, sondern wenn wir auch den Austausch nach außen haben. Insofern vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport im Lande Brandenburg. Das mache ich seit 2017. Davor war ich Ministerin in Schleswig-Holstein für Schule und Berufsbildung. Ich habe lange Jahre Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft. Ich habe Volkswirtschaft studiert und bin aber lange im Politikbereich unterwegs. Und die Frage nach dem modernen Unterricht, das liegt natürlich bei mir sehr lange zurück. Man muss sich schon klar machen, ich habe 1980 Abitur in Hamburg gemacht. Und ich glaube, moderner Unterricht war damals Gruppenunterricht. Das war ganz modern. Das machten auch nicht alle Lehrkräfte. Und ansonsten fanden wir immer besonders gut, wenn auch Anschauung außerhalb des Klassenraumes gesucht wurde. Also wenn man ins Theater ging, ins Museum ging oder auch in die Natur, wenn das draußen nach drinnen reingeholt werde. Das waren, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren die modernen Formen des Schulunterrichts.
Vielen Dank, Herr Nölte. Könnten Sie fortfahren?
Ja, das mache ich sehr gern. Also schönen guten Abend auch nach draußen von mir und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ich bin von Hause aus Lehrer für Deutsch, Geschichte, politische Bildung und habe im Laufe der Zeit verschiedene Stationen durchmessen. Ich war in verschiedenen Gymnasien tätig. Ich war in der Lehrerbildung tätig am Studienseminar Potsdam. Bin dann auch Teil der Schulleitung an einem Potsdamer Gymnasium, Gesamtschule gewesen und bin jetzt gelandet in der Schulaufsicht der Evangelischen Schulstiftung in Berlin und Brandenburg. Das heißt, ich bin verantwortlich schulaufsichtlich für 32 Schulen, mache das jetzt sehr gerne. Und die Frage zu meiner eigenen Schulzeit ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, was wir damals als modern empfunden haben, war projektorientierter Unterricht. Also als ich mein Abitur machte, ging die Mauer auf und der PW-Lehrer, das ist Ihr Fach, Herr Kabisch, politische Wissenschaft hieß das in Berlin, kam dann auf die Idee, wir machen den Mauerfall live als Projekt. Wir wussten gar nicht genau, was das eigentlich sein sollte. Und da kam sehr viel Eigenverantwortung auf uns zu. Ich glaube, das haben wir als modern empfunden.
Dankeschön auch an Sie. Wir würden fortfahren mit Frau Götz.
Ja, herzlichen Dank und auch von mir einen schönen guten Abend in dieser spannenden Diskussionsrunde und ebenso natürlich an alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen über die verschiedenen Kanäle. Ich arbeite seit 2016 als Referentin für Medienbildung und Digitalisierung am Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universität Potsdam. Ich war zuvor viele, viele Jahre in der Fortbildung pädagogischer Fachkräfte, also eher in der dritten Phase der Lehrkräftebildung, tätig und davor durchaus auch in der Schule. Ich habe nämlich auch ein Lehramtsstudium absolviert und gefragt nach dem modernen Unterricht zu meiner Zeit, muss ich tatsächlich bestätigen, was die Ministerin Ernst benannt hatte, nämlich der Gruppenunterricht war damals durchaus ganz modern. Und ergänzend vielleicht jetzt nicht das Hineinholen von draußen nach drinnen, sondern eher nochmal das Gehen von drinnen nach draußen, also das Verlassen des Unterrichtsgebäudes, des Schulhauses und das Erkunden anderer Dinge. Also Sie sehen und hören, die Medien waren da weniger präsent. Dankeschön.
Vielen Dank auch an Sie. Und zu guter Letzt hätten wir noch Herrn Luderich einmal bitte.
Ja, vielen Dank. Freut mich in die Runde, freut mich an die Zuhörer, an den Empfangsgeräten, wie man das wahrscheinlich früher gesagt hätte. Ich bin Matthias Luderich, ich verantworte die Schulcloud Brandenburg und weitere Projekte in diesem Verbund, HPI Schulcloud, Thüringer Schulcloud, Niedersächsische Bildungscloud. Ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. Also das ist jetzt ein IT-Projekt. Eigentlich bin ich Politikwissenschaftler und habe eigentlich auch im politischen Umfeld seit jetzt knapp 10 Jahren gearbeitet. Und bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde da gekommen. Ich stelle, glaube ich, fast fest, ich habe am meisten Glück gehabt mit modernem Unterricht so an meiner Schule. Ich war an einem sehr großen Gymnasium, also sehr groß heißt 1800 Schüler. In Klammern, jetzt weiß man auch, es war nicht in Brandenburg. Wir hatten einen ehemaligen Mathematikprofessor als Schulleiter, der regelmäßig Albrecht Beutelspacher an die Schule geholt hat mit Mathematikausstellung, Mathematik zum Anfassen. Und wir hatten auch einen Informatik-LK und ganz viele Computerräume, so Anfang der Nullerjahre. Und ich habe in meinem Informatik-LK mit agilen Softwareentwicklungsmethoden einen Fußballmanager entwickelt. In den 2 Jahren meiner LK-Zeit. Ganz, ganz spannend.
Vielen Dank für Ihre Erzählung. Das klingt gerade für uns interessant aus der heutigen Perspektive und ist teilweise doch ziemlich, es ist für uns sehr anders als wir, oder wir empfinden moderne Schule anders. Wir würden, mein Name ist Alice van Halteren und ich möchte Sie gerne fragen, wie Sie dazu stehen oder zu dem Szenario stehen, dass wir angenommen in 10 bis 15 Jahren nur noch Schüler vor ihren Tablets bzw. Computern sitzen haben und diese digitalen Unterricht ausschließlich erleben, der Lehrer projiziert auf dem Endgerät. Wie stehen Sie dazu?
Das war jetzt sehr offen gefragt. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich glaube, das ist ein Szenario, was so nicht eintreten wird. Wenn ich mir angucke, wie unser Berufsalltag aussieht, und ich bin gerade in einem Projekt, in dem 95% der Mitarbeiter remote arbeiten, was multikulturell, multilingual aufgestellt ist. Und auch in diesem, mit aktuell knapp 80 Personen, und auch in diesem Projekt brauchen wir persönliches Aufeinandertreffen. Und arbeiten wir mit Methoden, die ich ja digital abbilden kann, wenn das sein muss, die aber am einfachsten immer noch sind, wenn ich an einem Whiteboard bin mit Post-its und auf diesem Whiteboard gemeinsam kollaborativ arbeiten kann. Ja, das geht alles digital. Und gleichzeitig habe ich trotzdem Reibungsverluste. Deswegen, das, was ich für realistisch halte, das ist vielleicht nicht so ganz weit weg von dem, was du gerade skizziert hast. Aber das ist überhaupt kein Horrorszenario, sondern das ist einfach eins, was folgerichtig sich entwickeln wird in unseren Schulen.
Ich melde mich dann auch. Klappt das? Na. Also ich finde das ein spannendes Bild, sich das einmal klar zu machen. Aber gerade die letzten Monate haben uns ja auch die Grenzen des Lernens in der Distanz gezeigt. Und ich bin davon überzeugt, dass auch in 10, 15 Jahren die Lehrerinnen und die Lehrer eine ganz wichtige Rolle beim Bildungsprozess spielen. die haben viele Jahre das studiert und die können das auch, Schülerinnen und Schüler da auch zu unterstützen, wo es hakt. Und dieses Bild, man sitzt vorm Computer, ist ergänzend, ist auch zum Üben, ist auch zum Vertiefen. Aber die direkte Bindung an die Lehrkraft und die große Rolle, die die Lehrkraft spielt, wird auch in 10 bis 15 Jahren so sein, auch wenn das digitale Lernen sicherlich einen höheren Stellenwert haben wird. Ich finde, man muss sich auch verabschieden von so einem Bild, dass man am Computer sich Wissen einpaukt. Wir haben ja gerade so ein bisschen modernen Unterricht aus unseren Zeiten auch reflektiert, die Gruppenarbeit. Das gemeinsame Lernen, das soziale Lernen spielen eine große Rolle und dafür ist der unmittelbare Kontakt in der Schule unverzichtbar.
Herr Nölte, Sie hatten zuerst die Hand gehoben. Ich würde Sie bitten, vorzufahren.
Ja, ich habe jetzt mal ganz höflich meine Hand gehoben. Ich wollte auch noch mal darauf eingehen und ein bisschen ins gleiche Horn stoßen wie Herr Luderich und Frau Ernst. Da klingt ja auch so ein bisschen die Furcht, Alice, bei dir mit, dass dann möglicherweise da ein Schreckensszenario entsteht, wo wir nur vor Bildschirmen sitzen. Und ich glaube, wir dürfen eine Sache auf gar keinen Fall verwechseln. Das, was wir an den Schulen, an vielen Schulen in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, war aus meiner Sicht kein fundierter Unterricht oder Lernen in der Kultur der Digitalität, sondern es war schlicht sehr schnell improvisierter Notfallunterricht, der dann teilweise nach Hause gestreamt wurde, wo mit vielen Unzulänglichkeiten wir jetzt, glaube ich, nicht der Gefahr irgendwie erliegen dürfen, das jetzt wirklich als digitales Lernen zu verstehen. Und was ich sagen wollte, ist ein Erlebnis, was ich oft hatte, wenn Besucher bei mir im Unterricht waren. Ich hatte das Glück, an einer Schule zu arbeiten, die digital schon sehr, sehr fortschrittlich war, was Konzepte und Ausstattung angeht. Und dann kamen Besucher von der Uni oder Referendarsgruppen in meinen Unterricht und wollten jetzt digitalen Unterricht sehen bei Herrn Nölte. Gehört, da gibt es digitalen Unterricht. Und dann lagen plötzlich in der 10. Klasse überall Bücher auf den Tischen und die Schüler haben gar nicht nur vor Tablets gesessen, sondern haben sich eben auch mit Büchern und mit herkömmlichen Dingen beschäftigt, waren aber in der Lage, durch die grundsätzliche Organisation im Digitalen selbstständig mit diesen Dingen umzugehen. Aber es heißt nicht automatisch, dass man dann nur vor Bildschirmen sitzt, sondern ich glaube, das ist wirklich eine sinnvolle Mischung, eine hybride Mischung, die da das Ganze ausmacht. Und vor diesem Schwarz-Weiß-Szenario brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben.
Okay, vielen Dank. Frau Götz, Sie hatten auch die Hand gehoben.
Ja, dann vervollständige ich sozusagen die Runde und will auch noch mal gern das bestätigen oder bestärken, was Herr Nölte auch beschrieben hat. Wir haben ja vor allem auch in den letzten Monaten oder auch Wochen gesehen, was im digitalen Raum hinsichtlich von Schule, Lehren und Lernen weniger gut geht oder auch an manchen Stellen gar nicht geht. Und was ja im Grunde nicht passieren wird, ist, dass quasi eine analog, wie auch immer man analog definiert, analoge Schule quasi in den digitalen Raum transferiert wird, sondern Schule muss sich und Unterricht müssen sich anders aufstellen, nämlich diese Trennung oder diese scheinbare Trennung zwischen dem räumlichen Ort und dem virtuellen Ort aufzuheben und eben die Potenziale aus beiden Bereichen auch zusammenzubringen. Also sind letztlich ja zwei Seiten ein und derselben Medaille, um dann eben auch Potenziale zu nutzen. Und die bisher häufig analogen Medien oder Angebote und Formate müssten eben dann bestmöglich mit digitalen Formen und Formaten verbunden werden, sodass letztlich dann auch im Ziel zum Tragen kommt, Schülerinnen und Schüler bestmöglich beim Lernen zu begleiten und ihnen natürlich auch Kommunikation, Kooperation und Zusammentreffen auch im Raum, in den verschiedenen Räumen auch zu ermöglichen.
Aus dem Chat kommt die Frage oder der Hinweis, wie gehen Sie denn dann mit den Theorien von Manfred Spitzer um, der ja die These vertritt, dass Digitalisierung, ich verkürze jetzt mal bewusst, eigentlich nur verblödet und zu keinem Fortschritt für die Gesellschaft insgesamt führt. Wie gehen Sie dann mit diesen doch, jedenfalls für den in den Journalismus sehr weit verbreiteten Thesen um?
Jetzt heben hier alle die Hand. Ich würde einfach mal Herrn Luderich bitten, anzufangen.
Das ist eine ganz einfache Antwort. Gar nicht. Bitte ignorieren. Es fällt mir einfacher, diese Antwort zu geben, als möglicherweise Frau Ernst oder anderen Kolleginnen und Kollegen, die sich manchmal in schreckliche Talkshows mit ihm setzen müssen. Aber im Ernst, der Mensch hat sich seit vielen Jahren disqualifiziert und wird dafür, dass er behauptet, Wissenschaftler zu sein, und das wohl auch ist, von denjenigen, die wirklich forschen, doch weitestgehend ignoriert. Ich gebe mal eine Internetantwort. Don't feed the troll.
Sie sagen, oder Sie widersprechen den Aussagen Manfred Spitzers damit. Es wurde allerdings mehrfach festgestellt von verschiedenen Neurowissenschaftlern, dass digitale Angebote, besonders wenn die Kompetenzen fehlen, vor allem bei jungen Schülern zu Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen oder auch Schlafstörungen führen können. Wie stehen Sie dazu?
Ich vermute, das war eine direkte Nachfrage an mich. Das ist relativ simpel. Das hier ist mein Handy. Wenn ich da, man sieht es nicht, aber wenn ich hier 8 Stunden am Tag drauf gucke, kriege ich Kopfschmerzen. Ja, meine Eltern haben früher gesagt, wenn ich zu viel auf den Fernseher gucke, dann kriege ich rechteckige Augen. Also das ist für mich in gewisser Hinsicht eine Nichterkenntnis. Wenn ich zu viel hier drauf starre, habe ich ein Problem. Und da auch wieder, das ist halt ein Zerrbild. Wenn das Zerrbild wäre, digitales Lernen heißt, ich hänge hier vor und pumpe mir irgendwie ferngesteuert Wissen rein. Ja, weil mir irgendwer sagt, das lernst du jetzt und das wiederholst du 500 Mal und dann lernst du das nächste und das wiederholst du auch, bis du es kannst. Das ist ein Zerrbild von dem, was Lernen ist. Das ist auch ein Zerrbild von dem, was Arbeiten ist. Ja, ich arbeite am Computer. Wahrscheinlich 6 Stunden am Tag kommt wahrscheinlich hin. Den Rest bin ich in Meetings. Ja, so ist das. Das gehört dazu. Aber das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist nicht Computer. Und zum Lernen gehört digitale Technologie dazu. Aber Lernen ist nicht digitale Technologie.
Frau Götz, Sie hatten jetzt geschmunzelt. Wollen Sie vielleicht darauf eingehen?
Ja, ich habe vor allem über die erste ganz kurze Antwort geschmunzelt, weil die war so kurz und sagt, ja, damit ist zwar das Problem nicht aus der Welt, aber erstmal eine Rückmeldung da. Im Grunde ist Digitalisierung ja zunächst mal der technische Prozess, wenn man sich damit aber die Veränderungen in der Gesellschaft anschaut, dann geht es ja eher um den digitalen Wandel, auch um Veränderungen von Handlungspraxen, auch in Schule. Und man muss ja, wenn man jetzt rückblickend auf die Corona-Einschränkung schaut, wir haben sie ja letztlich noch, fast dankbar sein, dass wir auch soziale Medien für Austausch und Kommunikation und auch digitale Infrastruktur, so unzureichend sie auch an der einen oder anderen Stelle war und ist, hatten, weil wir darüber wenigstens in Teilen ja Lehr- und Lernprozesse abbilden konnten und im Übrigen auch die universitäre Lehre und das Forschen an der Universität ja auch dadurch fortgesetzt werden konnte. Und wenn wir diese Dinge alle ausblenden, dann vergeben wir natürlich enorme Potenziale auch für die Gestaltung von Bildung hinsichtlich der Heterogenität der Lernenden, hinsichtlich der besonderen Bedürfnisse auch von Lernenden. Also denken Sie zum Beispiel an körperliche Einschränkungen oder eben auch an gesundheitliche, an die vergebenen Chancen hinsichtlich der Adaptivität auch von Lernmaterialien oder eben auch mit Blick auf Brandenburg als Flächenland, dass wir eben auch regional Bildungsangebote ganz anders verfügbar machen können, ohne dass die Menschen eben auch für eine 2-stündige Fortbildung zum Beispiel erst einen halben Tag unterwegs sind, um nach Potsdam zu reisen.
Frau Ernst, Sie hatten die Hand gehoben. Wollten Sie auch etwas sagen?
Ja, ich möchte auch was sagen. Ich wollte einmal sagen, dass ich mich über Herrn Spitzer auch sehr oft ärgere. Aber es gehört natürlich dazu, dass bei jeder neuen Technologie das kontrovers diskutiert wird. Spannend, dass Sie den Namen erwähnen. Ich habe den Herrn Spitzer länger nicht gesehen. Und mein Eindruck dass er in den letzten Jahren doch eher an Boden verloren hat. Wenn ich ein paar Jahre zurückdränke, als wir uns auch damit beschäftigt haben, Schulen auf die Moderne vorzubereiten, gab es viel mehr Gegenwind und viel mehr Gegenstimmen. Und es wurde auch von vielen Eltern ganz grundsätzlich in Frage gestellt, ob es überhaupt Aufgabe der Schule ist, digitale Kompetenzen zu vermitteln. Das hat doch total aufgehört. Und insofern finde ich, haben wir die öffentliche Debatte gewonnen, dass Schule dort einen eigenen Bildungsauftrag hat, neben der Vermittlung von Lesen, Schreiben, Rechnen und vielen anderen auch die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Lernen zu verbessern, einzubringen. Und Herr Spitzer ist vielleicht dann ein Unterrichtsmodul, wo man sich mit Fake News beschäftigen kann oder auch einfach mal einen Faktencheck macht. Dafür ist er doch bestimmt geeignet.
Alles klar, vielen Dank. Gibt es von jemandem noch Ergänzungen? Es scheint nicht so. Kurze Rückfrage an Herrn Kabisch. Hat denn die Person aus dem Chat darauf geantwortet? Ist sie darauf eingegangen?
Das konnte sie nicht, weil das keine direkte Chat-Antwort war, sondern eine Nachricht, die mich auf anderen Wegen erreicht hat. Aber da ich sie sehr provokant fand, habe ich sie entsprechend aufgenommen.
Alles klar. Gut.
Sonst würden wir in den nächsten Themenblock übergehen. Sie sprachen bereits von verschiedenen Möglichkeiten, wie man Digitalisierung an Schulen realisieren sollte. Ein Stichwort dabei war eine hybride Realisierung. Das kam von Ihnen, Herr Nölte. Könnten Sie diesen Prozess einmal bitte erklären?
Naja, hybrid ist jetzt so das Modewort, nicht, um aktuell auch in der Corona-Situation zu beschreiben, den Zustand, dass man Phasen des Präsenzlernens kombiniert mit Phasen der Distanz. Mir ist aber vielleicht, wenn du jetzt danach fragst, wie Digitalisierung an Schulen vonstatten gehen kann, ein Bild im Kopf, womit ich das vielleicht ganz gut illustrieren kann. Ich glaube, wir sind uns hier zumindest in der Runde alle total einig, dass es nicht um das Ob, sondern nur um das Wie geht. Und wenn Digitalität in Schule Einzug hält, dann glaube ich, wirkt Digitalität wie ein riesengroßer Verstärker. Also all das, was vorher schon da war, wird jetzt durch Digitalität noch viel stärker. Wir haben gesehen in dieser Corona-Situation, dass die Heterogenität, die eigentlich schon immer auch in der Klasse da war, aber deswegen, weil eben alle brav in Reihe und Glied vor dem Klassenlehrer saßen, vielleicht nicht ganz so sichtbar war, durch den Corona-Zustand und die unterschiedlichen Möglichkeiten sich extrem wie in einem Brennglas vergrößert haben. Und genauso kann Digitalität zum Beispiel jemanden, der gerne kontrolliert in der Schule, die Möglichkeit geben, viel besser zu kontrollieren. Ja, das wäre nicht so gut. Auf der anderen Seite kann Digitalität dort, wo Individualisierung stärker vorangetrieben werden kann, auch dazu führen, dass man das eben sehr, sehr viel umfangreicher machen kann. Und ich glaube, wir sollten uns erstmal mit dem Zustand anfreunden, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben und es gar nicht die Frage ist, ob, sondern nur wie. Und das ist eine Sache aus meiner Sicht das Allerwichtigste, nämlich gar nichts Technisches, sondern die Fähigkeit von Schülern, mündig und eigenständig zu lernen. Wir haben in der Zeit der Corona-Situation gelernt, dass die Schulen am besten durch die Krise kamen, die es geschafft haben, schon davor ihre Schüler auf diesem Weg zu Selbstständigkeit und Eigenständigkeit am besten vorzubereiten. Was das konkret heißt, könnte ich dann auch noch genauer ausführen, aber das wäre aus meiner Sicht eigentlich das A und O, bevor man über andere Sachen nachdenkt.
Wir haben ein Beispiel, beziehungsweise wir haben Freunde gefragt aus Dänemark und diese sind, was das digitale Lernen angeht, sehr bewandert. Und ich würde Herrn Kabisch einmal bitten, uns die Audiodatei vorzuspielen, die uns zugesendet wurde.
Hier kommt sie.
In Denmark and the other Nordic countries, the digitalization is huge in the schools. The students and the teachers use their computers, their iPads, iPhones for everything, for assignments, for homework, presentations, even to write down notes. The good thing is that you can find all your notes, all your assignments for every single class just in a map. But the bad thing is that it's more often that the students and teachers sometimes don't pay attention and just go on Facebook or another social media.
Ja, also wie Sie hören konnten, sprach der Schüler von den Vor- und Nachteilen der digitalen Endgeräte, die an seiner Schule genutzt werden und wie die Schüler damit umgehen. Finden Sie, dass Ablenkung, wie er es auch thematisiert hat, nicht eine Gefahr darstellen könnte bei einer Nutzung von zum Beispiel Tablets oder Laptops im Unterricht? Herr Luderich, bitte.
Ja, ich bin froh, ich habe immer meine Requisite dabei. Ne? Das ist mein Handy, das habe ich immer bei mir, wenn ich arbeite. Das hat das Potenzial, mich andauernd abzulenken. Ja? Ich habe das aber irgendwann gelernt, dass mich das nicht ablenken darf, weil ich halt irgendwie arbeiten muss. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich ignoriere das jetzt 18 Jahre lang in der Schule, ja. Also Best Case, Handy kommt in die Schultasche. Worst Case ist, es darf gar nicht mit in die Schule. Und wenn es irgendwer sieht, dann wird es entzogen. Und am Ende des Monats darf man sich das bei der Direktorin abholen, ja. Aber das geht doch an der Lebenswirklichkeit vorbei. Und ich fand das Beispiel oder beziehungsweise den Bericht aus Dänemark eigentlich ganz passend. Was haben die denn da gesagt? Die haben nicht gesagt, ich benutze das andauernd und immer und überall, sondern ich benutze das als Werkzeug. Und mehr ist das halt wirklich auch nicht. Das ist ein Werkzeug. Ja, ich verstehe auch, was Björn sagt. Das ist auch ein Verstärker. Aber an erster Stelle ist es ein Werkzeug und es braucht andere. Also ja, das ist ein anderer Aspekt, den kann man auch, darf man nicht wegreden. Aber erstmal betrachtet das bitte als Werkzeug und dann geht damit um. Und der zweite Teil, der mir nochmal ganz wichtig ist, das ist ein Veränderungsprozess in den Schulen. Björn hat eben auch gesagt, hey, die Schulen, die schon vorher sich damit befasst haben, was sie denn mit digitalen Methoden oder mit digitalen Werkzeugen tun wollen, die haben jetzt auch in der Krise, konnten damit gut umgehen. Das ist halt nicht mal eben so getan. Ja? Also Björn, weiß ich nicht, braucht sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ne? Was mit der Voltaire passiert ist, das war ganz, ganz viel Aufwand. Das war ein Change-Management-Prozess. Und egal, wo ich hingucke, Veränderungsprozesse tun immer weh und brauchen ganz viel Zeit und brauchen, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit von Leuten, die Verantwortung für diese Organisation tragen. Egal, wo ich hingucke. Und das kann in der Schule, das ist in der Schule nicht anders. Und das wäre mein Plädoyer, Verständnis, Digitalität, ja, ist eine Kultur, aber diese Endgeräte, das ist nur ein Werkzeug. Und das Zweite, wir brauchen in den Schulen die Zeit und die Aufmerksamkeit für diese Veränderungsprozesse.
Ja, Herr Nölte, Sie hatten sich auch ganz schnell gemeldet. Wollen Sie darauf eingehen?
Ja, unbedingt. Also ich muss an der Stelle antworten, weil das ist mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang. Die Frage Ablenkung, nicht Social Media, wenn jetzt Schüler, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie das bei euch an der Schule ist, dürft ihr Handys bei euch benutzen im Unterricht? Dürft ihr Handys in den Pausen benutzen?
Wir dürfen ab und an in Sprachunterrichten auf die digitalen Übersetzer zugreifen, in anderen Fächern eigentlich prinzipiell nicht, aber auf dem Pausenhof haben wir freie Entscheidungsgewalt.
Okay, also was ich erzählen wollte, ist, dass ich als Hauptseminarleiter, wo ich Lehrer ausgebildet habe, in der Zeit über mehrere Jahre die Gelegenheit hatte, knapp 40 Schulen in Potsdam und Umgebung, auch eure Schule, häufig zu besuchen und zu gucken, wie geht man da mit diesen Dingen um. Und da sind die Schulen sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Einige sagen, radikales Handyverbot wegen Ablenkung wird unter Strafe gestellt, kann eingezogen werden. Und es gibt Schulen, die gehen damit anders um und sagen, am anderen Ende der Skala, die sagen, wir verbieten keine Handys, sondern wir versuchen unsere Schüler, auch wenn sie noch sehr klein sind, daran zu gewöhnen, selbstständig und mündig damit umzugehen. Und meine Erfahrung mit diesen 40 Schulen ist tatsächlich die, dass an den Schulen, wo das Handy am strengsten verboten war, im Unterricht, wenn ich dann da hinten saß und zugeguckt habe, am meisten die Schüler unter der Bank auf dem Handy geguckt haben und sich haben ablenken lassen. Und die Schulen, die damit viel liberaler umgegangen sind, hatten damit viel weniger Probleme. An meiner eigenen Schule wurde es üblich war, dass das Handy als reguläres Arbeitsinstrument im Unterricht benutzt werden durfte, war es so, da kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich das erzähle, da stellte sich mal ein Fünftklässler, ja, Klassensprecher der fünften Klasse, vor die Lehrerkonferenz, 100 Lehrer, und erzählte von dem, was in seiner Klasse vorging. Der sagte, wir als Fünftklässler haben uns jetzt folgende Idee überlegt. Wir haben von unserem Geld uns einen Spind gekauft und in den Pausen legen wir auf die linke Seite des Spinds jetzt immer alle unsere Handys und auf der rechten Seite haben wir Brettspiele, die wir dann rausholen und in der Pause damit spielen. Und wir wollten das mal vorstellen, weil wir das Gefühl haben, auch die Älteren könnten sich vielleicht ein Beispiel nehmen. Also der Schüler, der das eigentlich durfte und der mündig damit umgehen konnte, der kommt mit seiner Klasse auf diese Ideen. Aber die Schüler, denen das verboten ist, die gucken umso mehr unter der Bank. Also ich glaube, mit konstruktivem Umgang kommen wir da weiter als mit Verboten.
Wie stellen Sie sich diesen konstruktiven Umgang denn vor?
Also das fängt damit an und das ist was, was sich in der Oberstufe dann tatsächlich als ganz, ganz hilfreich herausgestellt hat. Wir haben an der Schule versucht, die Schüler schon sehr, sehr frühzeitig reflektieren zu lassen. Die Schüler, einige kamen ja in der fünften Klasse schon zu uns, später dann in der siebten Klasse. Da wurde mit einer Vielzahl von Ansätzen versucht, dass die Schüler ihren eigenen Lernprozess reflektieren, dass sie möglichst wenig fremdgesteuert sind, also abhängig sind von den Noten der Lehrer und von der Fremdbenotung und Beurteilung und sehr viel schon selber beurteilen können, was brauche ich, wie gut ist mir das Lernen gelungen, ist mir das angenehmer, alleine zu lernen oder zu zweit, zu dritt. Und Schüler, die darüber reflektieren und einbezogen werden, auch in die Projekte und in die Unterrichtsvorhaben, identifizieren sich viel stärker mit der Schule. Wir hatten auch immer eine sehr, sehr hohe Beteiligung in den Gremien und an Aktionen, wo die Schüler sich identifizieren konnten. Und diese Schüler haben dann so einen Bezug zu der Schule, dass die nicht denken, naja, das ist jetzt hier ein Ort, wo ich meine Freunde treffe und dann mit dem Handy rumspielen kann und ein bisschen Unterricht gibt's auch noch, sondern es wurde eben versucht, sie inhaltlich positiv an Unterricht und Schule zu binden und vor allen Dingen eigenständig zu machen. Und diese Schüler sind dann auch viel stärker in der Lage, sich selbst und dann möglicherweise auch Mitschüler dahingehend zu beeinflussen, dass sie eben weniger mit Handys spielen, wobei das bis zum Ende natürlich auch so ist. Ich hatte auch in Abiturjahrgängen immer noch Schüler, die gesagt haben, Herr Nölte, wir dürfen das Handy benutzen, das ist super, aber ganz ehrlich, es lenkt mich ab, ich lege es lieber vorne ab. Also ich kann mich an genug Schülerinnen erinnern, die mir vorne freiwillig ihr Handy dann hingelegt haben, weil sie selber gemerkt haben, sie können das nicht. Sie können damit nicht arbeiten, ohne dass WhatsApp irgendwie dann doch vielleicht angeht. Und die haben dann eben gesagt, wir legen es vorne ab. Aber dieser Umgang auf Augenhöhe mit den Schülern, den finde ich erfolgreicher als Verbote, Regulierung und Angst vor Ablenkung. Jetzt muss ich habe so lange gesprochen, Herr Kabisch, wo bleibt Ihre Glocke?
Die war noch knapp dran, Sie waren bei 1 Minute 40, Herr Nölte, aber ich werde trotzdem dazwischen gegrätscht, weil es gab im Chat einen ganz netten Kommentar zu Ihrem Beitrag. Ein Schüler, ich nenne ihn jetzt mal nicht, der Schule, schreibt, in manchen Fächern sagen die Lehrer auch, manche, mach mal, google mal was, doch das ist schwierig, wenn man kein Datenvolumen hat. Damit kommen wir vielleicht auch langsam über so ein bisschen zu der technischen Ausstattung und der Frage, wie gehen wir denn damit um? Also Handys benutzen im Unterricht, okay, aber wenn die technische Ausstattung nicht da ist, ich da kein WLAN habe oder die Schule gar nicht die Anbindung hat an entsprechende Verbindungsmöglichkeiten, ja, was mache ich dann? Frau Ernst, wollen Sie reagieren?
Ja, sehr gerne mache ich das. Das ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen. Und schön, dass Sie Freunde in Dänemark gefragt haben. Ich plane auch, nächstes Jahr mal nach Dänemark zu fahren, um mir das dort anzugucken, weil faktisch sind wir in Deutschland schon damit herausgefordert, dass wir einfach ein paar Jahre im Verzug sind. Ich glaube, da lohnt es auch nicht, drum herum zu gehen, drehen. Aber wir sind in einer massiven Aufholjagd. Und die letzten Monate haben uns da auch noch mal beschleunigt. Die Infrastruktur geht voran, insbesondere durch den großen Digitalpakt, den der Bund auf den Weg bringt, wo die Ausstattung besser wird. Die Breitbandanbindung der Schulen und auch der Kinder- und Jugendzimmer, muss man sagen, geht voran. Ich würde mir wünschen, das sei schon längst geklärt. Wir unternehmen Projekte, um die Schülerendgeräte, Schülerinnen und Schülern Geräte zur Verfügung zu stellen, deren Elternhäuser sich das nicht leisten können. Wir sind auch mit dem Bund im Gespräch über Endgeräte. Wir müssen da an vielen, vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen. Und eine Herausforderung, die wir in Deutschland haben, die vielleicht Vor- und vielleicht Nachteile hat, ist, dass die Schulträger für die Ausstattung der Schulen verantwortlich sind. Das heißt, alles, was man anfassen kann, aber auch die Schulsekretärin, der Hausmeister, hat mit den Bildungsministerien der Länder eigentlich gar nichts zu tun. Und das ist ein Problem, was einer der Gründe ist, wahrscheinlich, warum wir in Deutschland nicht mit so großen Schritten vorangekommen sind, weswegen dann der Bund auch eingegriffen hat und mit den über 5 Milliarden einen großen Digitalpakt aufgelegt hat, damit wir in der Aufholjagd sind. Wir sind auch in der Aufholjagd, das sehen wir auch. Wir entwickeln auch das Bewusstsein, dass man nicht einmal ein großes Investitionsprogramm macht und dann ist wieder gut, sondern dass wir laufend Schulen auf die Höhe bringen müssen. Da sind wir ganz gut unterwegs und wir haben ja auch jemanden hier, der die Cloud nach vorne bringt. Da hat die Pandemie uns entscheidend nach vorne gebracht, denn eigentlich haben wir das Projekt ist mal ganz vorsichtig pilotiert, das heißt ausprobiert, entwickelt. Aber durch den Druck und die Not, muss man sagen, in den letzten Monaten haben wir jetzt nicht 100 Schulen in der Cloud, wie wir geplant haben, und ein Team, das vorsichtig die Cloud weiterentwickelt, damit es ein richtig tolles Produkt wird, sondern wir haben, glaube ich, ungefähr 560 von 915 Schulen in der Cloud. Das heißt, wir gehen in größeren Schritten voran, aber gleichzeitig ist natürlich die Erwartungshaltung auch unglaublich gestiegen und alle helfen mit, dass es besser wird, aber man kann nicht in 2-3 Monaten Zustände verändern, wo man die letzten 10 Jahre nicht energisch genug hinterher war.
Damit haben Sie bereits 2 wesentliche Elemente angesprochen, die mit der Digitalisierung an Schulen verbunden sind, und zwar einmal die HPI-Cloud und den Digitalpakt. Frau Ernst, könnten Sie unseren Zuschauern einmal erklären, wie diese Projekte funktionieren sollen und welche Idee dahinter steckt?
Gerne. Also wir sprechen im Moment sogar von 4 Digitalpakten. Und zwar sind es Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und den Ländern, um die Digitalisierung voranzubringen. Der erste ist ein großes Investitionsprogramm im Volumen von über 5 Milliarden Euro. Damit gehen Gelder direkt an die Schulen zur Ausstattung. Das müssen die Schulträger beantragen. Und auf Brandenburg entfallen dort rund 150 Millionen Euro, von denen jetzt auch 60 ungefähr beantragt sind. Wir können aber aus den Mitteln des Digitalpaktes auch andere Produkte finanzieren. Und Brandenburg finanziert daraus auch mit Thüringen und Niedersachsen die sogenannte Cloud, eine Plattform, die eben genutzt werden kann für vielerlei Dinge im Schulunterricht, für die Kommunikation, für Lernvorgänge, für diese Bereiche. Da das nicht reicht und durch die Pandemie hat es einen zweiten Digitalpakt gegeben, womit wir Endgeräte, also Notebooks für Schülerinnen und Schüler als Leihgeräte ausgeben, deren Elternhäuser das nicht finanzieren können. Das werden in Brandenburg rund 20.000 Geräte sein. Wir sind, glaube ich, gerade dabei, die auszuliefern. Digitalpakt 3 ist ein großes Programm auch von 500 Millionen Euro, womit die Schulträger bei der Administration unterstützt werden. Und Digitalpakt 4 ist ein erneutes 500 Millionen Euro Programm, wo auch Lehrkräfte mit Endgeräten ausgestattet werden sind. Und die letzten 3 Programme sind alle in den letzten Monaten auf den Weg gebracht worden, um auf die Pandemie zu reagieren und zu helfen, weil natürlich der Schulunterricht nicht, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule sein können, ohne diese Geräte nicht funktioniert. Und deshalb haben Bund und Länder mit ihren Vereinbarungen draufgepackt. Und wie gesagt, die Schulen haben die Chance ergriffen, sich schnell an der Cloud zu beteiligen, die, wie gesagt, aber immer noch ein gutes, aber ein Projekt in der Entwicklung ist.
Vielleicht gerät ich an der Stelle mal dazwischen. Es gibt zur HPI-Cloud, okay. Darf ich ganz kurz? Es gab zur HPI-Cloud ein paar Hinweise schon am Anfang. Ich habe die jetzt geschoben bis zum passenden Zeitpunkt. Der ist, glaube ich, jetzt gekommen. Sie haben richtig gesagt, dass das Land Brandenburg ja in der Pilotierung teilnimmt, auch durch die innerhalb der Corona-Phase, in der ersten Phase ja vor allen Dingen entsprechend ja auch viele neue Schulen dazugekommen sind. Trotzdem ist die Kritik ja nicht unhörbar. Also einerseits wird hier im Chat kritisiert, dass die, da hat keine Ludrich gleich was zu sagen, dass die Server nicht mehr ausreichen für die Cloud, da Überlastungserscheinungen da sind und die Frage sich so ein bisschen eröffnet, was passiert denn nach Ende der Pilotierung? Kann da das fortgesetzt werden? Wer übernimmt die Kosten? Wer übernimmt die Serverstrukturen? Welche Zukunft hat die HPI Cloud als Lernplattform?
Ja, ich denke, Herr Luderich wird gleich ergänzen, aber ich will einmal sagen, es ist ein Produkt, was neu entwickelt wird. Und wir haben uns dafür etwas mehr Zeit nehmen wollen und auch das langsam und ruhig und gut zu entwickeln. Aber durch die Not im März und April waren wir sehr glücklich, dass HPI die Cloud auf die Schulen erweitert haben, die das wollen. Das hat natürlich diese Erprobungsphase beeinträchtigt. Und wir haben auch gehört, dass nicht alle Schulen, die eine Frage hatten, sofort jemanden erreicht haben. Aber wir sind hoch dankbar, dass in dieser Situation alle Schulen, die es haben wollten, sich dieser Lernplattform bedienen konnten und unglaublich mitgeholfen haben, um in der Situation klarzukommen. Was mich auch erreicht, ist, dass andere mit anderen Systemen zufriedener sind. Aber wir haben den großen Ehrgeiz, wirklich ein datenschutzkonformes Produkt, unabhängig von amerikanischen Unternehmen, hier in Deutschland auf den Weg zu bringen. Wir haben auch die Besonderheit, das mit zwei Bundesländern zu entwickeln. Und ich persönlich habe hohen Respekt vor Projekten dieser Größenordnung. Ich weiß, dass Projekte im öffentlichen Dienst auch häufig nicht gut gehen, dass da auch mal etwas schief geht, weil wir traditionell gar nicht die Kompetenz mitbringen. Und deshalb sind wir so froh, dass wir mit HPI einen Partner haben, der das mit viel Sachverstand macht. Unser klares Ziel ist, nach der Pilotierungsphase eine Form zu finden, die Cloud zu übernehmen. Das ist ja keine Eintagsfliege, sondern das ist ein Zukunftsprojekt. Und daran arbeiten wir mit Hochdruck. Aber da gibt es viele, viele Fragen zu klären, Rechtsform und. Das ist aber sozusagen eins der dicken Brocken, die bei uns auf den Schreibtischen liegen.
Vielen Dank, Frau Ernst. Das macht es mir jetzt gerade ein bisschen einfacher, nochmal ganz konkret auf die Punkte einzugehen. Also es ist richtig, wir haben gerade im März eine Situation gehabt, wo sich innerhalb weniger Tage die Nutzung der Schulcloud Brandenburg, im Übrigen, das ist, finde ich, in dem Rahmen hier wirklich auch wichtig, das ist die Schulcloud Brandenburg, von der wir hier sprechen, wo die Nutzung sich knapp verzehnfacht hat. Und von damals noch nicht ganz 50 Schulen in der Pilotierung sind wir jetzt gerade bei auch wieder dem mehr als Zehnfachen. Das war so nicht geplant, ja. Aber gleichzeitig, Corona war halt auch nicht geplant. Und wir setzen wirklich alles dran, dass wir auch in der aktuellen Situation mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, den Schulen ein System bereitstellen, mit dem sie für was auch immer die Settings sind, die uns die Pandemie vorgibt, wo Unterricht geschehen kann, wo Lernen passieren kann. Ich würde mir auch für mich manchmal wünschen, dass das alles einfacher und entspannter wäre. Ist es aber nicht. Gleichzeitig kann ich nur sagen, wir tun wirklich alles dafür, dass das für die Schulen und für die Schulen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ein gut zu nutzendes System ist. Herr Kabisch, Sie können auch gerne gleich nochmal, oder ich poste einfach in den Chat nochmal meine E-Mail-Adresse. Also wir sind alle quasi, sind wir Support-Mitarbeiter. Ne? Wenn es Probleme gibt, gerne bei mir melden. Ich habe eine Schule schon, nämlich die Grundschule, auf der mein Sohn ist, wo das schon passiert. Ich nehme aber gerne noch die eine oder andere Schule mit und dann kann man sich gerne bei mir melden. Und dann versuche ich, bei Problemen zu helfen. Das zweite Thema hat Frau Ernst bereits gesagt. Ja, also wir starten 2016 und auch heute noch als Pilot- oder Forschungsprojekt am Hasso-Plattner-Institut. Das HPI wird die Schulcloud Brandenburg nicht auf Dauer betreiben. Wollen wir nicht, kann das HPI nicht. Das ist, ne, wir sind eine Fakultät der Universität. Und ich habe vollstes Vertrauen in das Ministerium und von Frau Ernst und Frau Ernst und auch in die anderen Bundesländer, dass wir bis zum kommenden Jahr einen Weg dafür finden, wie das Projekt dann in dauerhafte Strukturen übergeht.
Ich muss trotzdem noch mal zwischengrätschen. Es gibt auch im Chat da einen heftigen Austausch zu der HPI Cloud. Ich will noch mal die grundsätzliche Frage in die Runde werfen. Die HPI Cloud, Sie haben es gerade genannt, eine Antwort auf den Distanzunterricht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass hoffentlich mit Impfungen in nächster Zeit Corona zumindest überstanden ist bis zur nächsten Epidemie. Da wäre die Frage, wir brauchen ein Digitalisierungskonzept, was nicht nur auf den Distanzunterricht oder hybriden Unterricht ausgerichtet ist, sondern wir brauchen ein Konzept, mit dem ja, digitalisierte Lernformen geschaffen werden, die über eine reine Cloud hinausgehen. Es geht ja wahrscheinlich auch um ein Netzwerkserversystem, pädagogische Steuerung in Schulen. Und da wäre meine Frage auch in die Runde, die auch so im Chat indirekt gestellt worden ist, wie man sich sowas vorstellen kann. Wie muss so ein System aussehen? Was muss das alles ermöglichen? Welche Grundlagen sollte es haben? Vielleicht fängt Herr Nölter an. Der sieht schon so aus, als wenn er gleich antworten wollte.
Da bin ich, interessiert mich ja, wie ich aussehe, wenn ich antworten will. Was soll ich sagen? Also es ist natürlich, sind diese Cloud-Lösungen, da haben Sie vollkommen recht, sind ein Teil des Nachdenkens, wie man digitalen Unterricht gestaltet. Aber eben doch ein sehr essentieller meines Erachtens. Also ich glaube, Cloud-Lösungen sind tatsächlich unverzichtbar heute. Das wird Herr Luderich ähnlich sehen, für modernes Lernen. Irgendwas in der Richtung braucht man. Also ich bin ganz froh über den Weg, den wir bei der Evangelischen Schulstiftung gegangen sind, in rechtssicherem Rahmen unseren Schulen verschiedene Möglichkeiten zu geben. Wir haben auch eine Schule, die mit der HPI Cloud arbeitet, aber es sind eben auch andere Systeme im Einsatz. Und was diese Systeme brauchen, nicht? Makarisch, Sie fragten, was die brauchen, das würde ich am liebsten aus Schülersicht beantworten. Ich muss als Schüler, wenn ich jetzt auch unsere beiden Moderatorinnen mir vorstelle, ich als Schülerin muss in diesem System das Gefühl haben, dass A, die Sache funktioniert, ja, Nummer eins, die Sache muss funktionieren, und ich muss als Schüler und auch als Lehrkraft die Möglichkeit haben, all das, was modernes digitales Lernen ausmacht, dann auch abbilden zu können. Also zum Beispiel muss Kollaboration wirklich ohne Reibungsverluste funktionieren. Es muss möglich sein, in Schnittstellen alle möglichen Anwendungen, multimediale Lösungen auf den Weg zu bringen. Es muss möglich sein, dass ich als Schüler intuitiv mit einer App und mit Kommunikationsmöglichkeiten, an die ich gewohnt bin, an diesem Lernprozess teilnehmen. Ja, ich muss das so zu meinem eigenen machen, dass ich, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, auf dem Weg zur Schule im Bus, und ich mache die App meiner Cloud in der Schule auf, dann muss mir das Spaß machen, damit umzugehen. Und ich muss die Möglichkeiten der Selbstständigkeit da drin haben. Ja, und das erfordert natürlich ein ganz großes Maß an Know-how. Und da sind unterschiedliche Entscheidungsträger unterschiedlicher Ansicht, welche Faktoren jetzt entscheidend sind, um da jetzt die beste Lösung zu finden. Aber das Entscheidende, da haben Sie vollkommen recht, ist, dass diese Cloud, wie auch immer die dann heißt, eingebunden ist in eine Haltung, die digitales Lernen dann tatsächlich ermöglicht und nicht nur alte analoge Strukturen eins zu eins abbilden möchte.
Sie sprechen ja nun schon von einer sehr fortgeschrittenen, ich sag mal, Gestaltung des zukünftigen Lernens mit der HPI Cloud. Aus Erfahrungen von meinen Freunden liegt jetzt teilweise an den Schulen in Brandenburg dann doch noch das Problem vor, dass im Unterricht nicht einmal ein YouTube-Video angeguckt werden kann. Also müssen ja vorab Investitionen in anderen Bereichen getätigt werden. Denken Sie, dass wir mit dem Digitalpakt dann trotzdem hinkommen werden? Frau Ernst,
wir haben schnell Ihre Frage. Ja, wir sind so ungleichzeitig. Also das Ziel ist natürlich, dass alle Schulen in Brandenburg oder in Deutschland gleiche Rahmenbedingungen haben. Aber im Moment ist es nicht so. Und deshalb ist es für Sie immer besonders interessant, auch mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Schulen zu sprechen. Dann merken Sie es auch. Und das stört uns im Moment ein bisschen. Aber wir müssen da einfach einmal durch. Die Ausstattung ist unterschiedlich. Die Anbindung ist unterschiedlich. Die Qualifikation der Lehrkräfte ist nicht überall gleich. Und damit leben wir im Moment. Allerdings drehen wir an all den Stellschrauben, damit wir in ein paar Jahren oder in Kürze dann auch gleiche Rahmenbedingungen an den Schulen haben. Das ist einfach die Situation, mit der wir leben müssen. Für mich ist wichtig, die Frage auch immer im Blick zu behalten, die auch angesprochen wurde: Was ist denn nach Corona? Und wir dürfen jetzt auch nicht nur das Schulsystem auf Pandemiesystem ausrichten, sondern wir wollen auch natürlich auf die Zeit danach denken. Und da spielt natürlich der Präsenzunterricht dann eine zentrale Rolle. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir dann absolut die Lösung haben für Schülerinnen und Schüler, die krank sind und nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, dass wir einfach sie zuschalten. Aber der Unterricht selber wird sich auch verändern in einer anderen Nutzung. Und ich habe hohen Respekt vor dem, was die Lehrkräfte da in den letzten Monaten und Jahren entwickelt haben. Aber das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.
Frau Götz, möchten Sie darauf eingehen?
Ja, ich würde gerne noch etwas ergänzen. Und zwar ist der Umstand, den Sie beschreiben, höchst ärgerlich, ja. Aber er ist natürlich nicht zu vermeiden. Wenn Sie sich Schulentwicklungsprozesse anschauen, haben sie im Grunde eine Ungleichzeitigkeit unterschiedlichster Einzelaktionen und sie können eben anders als vielleicht bei einer Produktentwicklung jetzt ja nicht sagen, sie setzen mal Schule für ein halbes Jahr aus, entwickeln das Produkt Schulcloud oder digitaler Unterricht fertig und dann starten wir damit. Das heißt, wir haben natürlich hier zum einen unterschiedliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, zum anderen aber auch unterschiedliche Stellschrauben, an denen wir quasi auch parallel gleichzeitig auch arbeiten müssen. Das ist ja auch schon durch die Vorrednerinnen und die Vorredner benannt worden. Und in diesen Schulentwicklungsprozessen werden sicherlich größere Rahmenbedingungen nachgesteuert, aber Schulentwicklung selbst wird trotzdem immer noch ein schulbezogener, durchaus unterschiedlicher Prozess sein. Das heißt, die Veränderungen oder andersherum die Unterschiede zwischen einzelnen Schulen werden Sie wahrscheinlich auch zukünftig sehen. Die Frage ist natürlich, dass oder wichtig ist natürlich, dass die Basisausstattung und die Basiszugänglichkeit auch gegeben ist. Und die Frage nach dem, wie dann künftig auch der digitale Raum sich zum analogen Schulsetting verhält, dann glaube ich, sollten wir eher nochmal über Erweiterung, Unterstützung, Ermöglichung auch von Lehr- und Lernprozessen sprechen. Und im Moment eben unter Pandemiebedingungen ist es eben an einigen Stellen erstmal eine Sicherstellung und Ermöglichung, überhaupt auch Lernen und Lehren zu ermöglichen. Und bezogen auf die Cloud vielleicht noch als Ergänzung, Bundesländer oder auch Schulen, die schon länger auch mit einer Lernplattform arbeiten. Sie können sich da unter anderem Bremen anschauen, geht auch mit B und R los, wie Brandenburg. Da können Sie natürlich dann sehen, dass diejenigen weniger Schwierigkeiten hatten, im Grunde auch Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden sicherzustellen. Und als das eben an Schulen der Fall war oder an Schulen war, die nicht über eine solche Infrastruktur verfügten. Das heißt, die ist schon eine essentielle Basis, die Schulcloud, wie auch immer sie dann heißt, um hier eine grundlegende Infrastruktur auch sicherzustellen. Auf der Basis sind dann alle möglichen Erweiterungen denkbar, aber ohne die wird es schwierig.
Sie sprachen jetzt sprachen bis jetzt nur von einer Cloud-Variante. Wir würden aber gerne noch eine Inhouse-Variante thematisieren, beziehungsweise haben die Frage, ob da auch ein Konzept vorliegt. Vielleicht, oder ich richte die Frage an Sie, Herr Luderich.
Ja, genau. Ich habe mich schon mal vorsichtshalber entmutet. Also nochmal, das ist Technik. Im Idealfall interessiert das niemanden an der Schule oder maximal 2-3 Leute, wie das technisch umgesetzt wird. Worüber reden wir? Also es fragt sich auch keiner in der Schule, welcher Lehrer dafür zuständig ist, dass die Heizung funktioniert. Ja? Und es gibt keinen Lehrer, der mit Abgeltungsstunden die Heizung dann repariert, wenn sie nicht funktioniert. Und das Gleiche ist das ganze Thema IT der Schule. Ja, man muss sich fragen, was will ich denn damit machen? Ja, das ist die entscheidende Frage. Und ob das dann jetzt ein Tablet ist oder ob das ein Chromebook ist oder ob das ein Laptop ist und ob ich das als Schulserverlösung habe, ob ich das als Cloud-basierte Lösung habe, das ist am Ende egal. Wo wir uns darüber streiten können, sind dann Fragen wie, ist das dann rechtskonform umgesetzt? Ja, also es gibt einen Grund, warum der deutsche Staat sagt, übrigens ja nicht nur in Brandenburg, dass man diese Dinge selber entwickeln möchte. Ich glaube, das Entscheidende ist, befasst euch nicht mit der Frage, ist das jetzt, wo steht das Ganze? Nee, es ist egal, ob bei euch in der Schule oder in der Cloud oder in Rechenzentren des Landes. Vollkommen wurscht, was will ich damit machen? Das ist das Entscheidende.
Frau Götz, Sie heben noch die Hand.
Ja, vielleicht kann ich auf Ihre Frage einfach nochmal zurückgeben. Also die Cloud steht im Grunde nicht neben der Inhouse-Variante, Und also wir machen heute Schulcloud oder wir gehen heute in die Schule, sondern beide sind im Grunde miteinander verschränkt und untrennbar verbunden. Sie müssten sich eher wahrscheinlich so das vorstellen, dass die Schule quasi ja ebenfalls in einem Netzwerk steckt mit all den vernetzten kleinen Teilcomputern, die da überall sind. Und die analoge Schule oder der analoge Schulort ist quasi nur ein Ort, von dem Sie aus an der einen oder anderen Stelle eben dann cloudbasierte Inhalte oder unterrichtliche Angebote auch wahrnehmen oder eben auch dort über die Cloud mit Schülerinnen und Schülern oder Lehrkräften, die nicht am analogen Ort sind, interagieren oder auch mit Experten oder mit Museen und Bibliotheken. Das heißt, beide Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Das ist für die Perspektive durchaus schon abzusehen. Da sind wir gar nicht weit weg.
Ich will an der Stelle mal ganz kurz dazwischen grätschen. Es gab auch im Chat ein paar Hinweise und möchte Ihnen, Herr Luderich, ein bisschen widersprechen, wenn ich den Chat jedenfalls richtig lese. Sie haben ja gesagt, es kommt auf die Umsetzung an. So grundsätzlich war ja Ihr Tenor. Da stimmen sicherlich alle zu, aber die Nutzer in dem Fall, vor allem jetzt erstmal Lehrer, aber auch Schüler, müssen natürlich mit dem System ja auch klarkommen und müssen damit arbeiten können. Es muss eine gewisse Usability haben, einen gewissen Zugang haben, mit dem ich arbeiten kann. Und da stellt sich schon die Frage, welche Lösung ich finde, mit der ich gut arbeiten kann, die eine gute Oberfläche hat, die bewusst von Lehrern als auch von Schülern gut gesteuert werden kann. Und daher ist, glaube ich, der Schritt, der hier auch angesprochen wird, häufig mehr als nur, ich stelle ein System bereit. Das ist, glaube ich, wäre bei Digitalisierung wahrscheinlich ein Fehler, jedenfalls wenn man die Aussagen hier richtig liest. Vielleicht können Sie kurz darauf reagieren und dann würde mich Herrn Nöltes Position dazu interessieren, weil Sie an Ihren Schulen nicht nur die Cloud nutzen, sondern unter anderem auch Microsoft Office.
Ja, also nochmal, mir geht es um den Punkt, was ist das für eine technische Umsetzung? Ja, und die technische Umsetzung ist im Übrigen nicht, welche Software nutze ich, ne? Sondern ich habe jetzt eben auch im Chat mitgelesen, die Stadt Werder plant die Einführung einer Schulnetzwerklösung oder Schulserverlösung. Also, das ist nur der Punkt, da sage ich, das muss egal sein. Ja? Dass trotzdem jede Schule ein System finden muss, mit dem sie arbeiten will, geschenkt. Ja? Und ob das jetzt wie am EHG Teams ist, scheint zumindest so, weiß ich nicht. Oder ob das die Schulcloud Brandenburg ist, was ich mir natürlich wünschen würde. Oder ob das noch was anderes ist. Das muss in letzter Konsequenz die Schule entscheiden und verantworten. Ich hab bei den Themen Datenschutz eine gewisse Position dazu. Ich bin aber auch kein Jurist und meine Position hilft auch niemandem weiter. Wenn wir uns angucken, was die 16 Landesdatenschützer teilweise für Positionen haben, die sind sich nämlich auch nicht einig. In letzter Konsequenz ist es die Schule. Gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, für uns als Staat, dass wir ein staatliches Angebot haben, wie auch immer das ausgestaltet ist, was es uns erlaubt, souverän zu agieren. Ja, also da sind wir jetzt auch schon wieder, da sind wir ganz, ganz weit weg von der Ebene der einzelnen Schule, sondern da sind wir bei großer Politik schlussendlich. Da geht es um die Frage, wie souverän sind wir als Staat, wenn wir uns davon abhängig machen von drei großen Anbietern schlussendlich. So. Ist vielleicht eine andere Diskussion als heute, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch die gleiche Diskussion. Aber kann man mal im PB-Unterricht führen.
Ich hatte große Lust, darauf zu reagieren, aber ich habe Herrn Nölte das Wort erteilt.
Herr Kabisch, ich kann auch warten. Reagieren Sie ruhig.
Na, ist gut. Ich kann ja Ihre Position völlig nachvollziehen. Es war ja auch eine Position, die ich so ein bisschen aus dem Chat entnommen habe. Gleichzeitig werfen ja die Kritiker der HPI Cloud auch vor, dass da staatlich subventioniert auch etwas aufgebaut wird. Bei aller Forschung, bei allen Ansprüchen, da braucht man gar nicht sprechen, dass dieser Ansatz zu unterstützen ist, ist sicherlich auch völlig richtig. Aber das kann man ja genauso kritisieren. Nicht ohne Grund sagen alle anderen Bewerber, da wird jemand mit Staatsgeldern aufgebaut. Ne? Das sollte man auch nicht außen vor lassen. Das ist ein Kritikpunkt, den man ja häufig...
Das ist ganz spannend. Wissen Sie, was Logineo und LRW kostet im Jahr? 40 Millionen. Frau Ernst, wir melden uns gerne, wenn Sie auch. Aber ja, da fragt sich keiner, was wird denn da gerade aufgebaut? Und da schimpft dann keiner, oh mein Gott, da wird ja auch Open-Source-Software eingesetzt und die entwickeln das alle selber. Und es interessiert auch keinen, dass in Bayern MS Teams gerade wieder rausgeschmissen wird und dass man die Bayern Cloud selber aufbauen will. Und genauso interessiert es auch keinen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass dann in Bremen It's Learning eingesetzt wird. Ja? Also da ist relativ viel Scheinheiligkeit dahinter, wenn ich diese Debatte führen möchte.
Ich wollte nur mal sagen, es soll auch keine Kritik an der HPE Cloud sein, gar nicht. Es ist nur ein Gedanke oder ein Kritikpunkt, den man häufig findet, der auch hier unter anderem unter dem Zumpad zum Beispiel mehrfach genannt worden ist. Deshalb wollte ich ihn nochmal einbringen. So, Herr Nölt, jetzt dürfen Sie.
Ich möchte mal einen positiven Ausblick machen. Mich hat es eben auch so bewegt, dass unsere eine Moderatorin sagte, das ist ja schrecklich, wir können nicht mal ein YouTube-Video angucken, wegen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Filter ist oder die schlechte Datenverbindung, beides katastrophal. Mir haben damals die Schüler als erstes, als ich an die Schule kam, gezeigt, wie man auf Umwegen den Filter umgehen kann, um dann doch YouTube-Videos zu gucken, aber anderes Thema. Mein positiver Ausblick ist der, dass es doch heutzutage so leicht und möglich ist, sich dort, wo Dinge gut funktionieren, Sachen anzugucken. Frau Ernst fährt nach Dänemark. Ich habe auch Verbindungen nach Dänemark und konnte sehen, wie toll da Dinge funktionieren. Und man kann sich doch auch innerhalb des Landes Brandenburg zum Beispiel auch gegenseitig Sachen angucken und voneinander lernen. Wo hat man denn Beispiele von Schulen, die wirklich relativ gut mit den Sachen umgehen und zufrieden sind? Und ich habe jetzt innerhalb unserer Schulen hier in Berlin und Brandenburg auch ganz interessant sehen können, die ja nun verschiedene Möglichkeiten haben und auch rechtssicher Dinge einsetzen können, dass das sehr hilfreich ist, wenn man voneinander da auch lernen kann und sich dann ganz bewusst als Schule für die eine oder die andere Sache entscheiden kann. Und ich glaube, Herr Luderich und ich, wir kennen uns gut, deswegen darf ich das sagen. Ich glaube, mit der Angstkeule kommt man da auch nicht so viel weiter. Nicht? Also Datensicherheit und Datenschutz ist ein Thema, was auch eine ganze Reihe von Facetten hat. Und ich glaube, wir müssen uns da ganz konstruktiv um die Sachen bemühen und müssen dann auch vor allen Dingen Sorgen und berechtigte Sorgen von Eltern auch wahrnehmen und müssen das Thema auch mit in die Schule bringen. Nicht? Und wir haben zum Beispiel damals auch ganz intensiv mit unseren Schülern und unseren Eltern über die Dinge beraten und überlegt, was ist jetzt nach Abwägung der Verhältnismäßigkeit die beste Lösung. Ja, und da findet die eine und die andere Schule, glaube ich, unterschiedliche Lösungen, oft Antworten auf diese Frage. Aber ich glaube, ich sehe auch, das wollte ich eigentlich sagen, so viele Lehrer, die sich vernetzen. Nicht? Es gibt in den sozialen Netzwerken mit den neuen Möglichkeiten so viele Lehrer, die sich auf den Weg machen. Ich bin in jeder Woche in irgendeiner Veranstaltung zur digitalen Bildung. Frau Ernst war letzten Freitag da genauso unterwegs. Ständig gibt es die Nachfrage nach diesem Thema und das macht mich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da doch eigentlich auf einem ganz guten Weg sind.
Die Nachfrage ist ja nun die eine Sache. Die andere ist die Umsetzung und ja, in dieses Thema würden wir gerne übergehen. Und zwar haben Sie bereits mehrmals von Lehrer- und Schülerkompetenzen gesprochen. Wie sollen Schulen Ihrer Meinung nach damit umgehen, dass die Schüler ausreichend gebildet werden, digital gebildet werden und ebenso die Lehrer? Wie kann man diese Kompetenzen schulen?
Darf ich schon wieder? Ich
will mich nicht ja, hören. Herr Nölte, bitte.
Also es sind ja sind wirklich zwei ganz, ganz wesentliche Themen. Nicht? Das eine ist die Kompetenzen von Schülern und da gibt es, was das Curriculare angeht, nicht? Das weiß Frau Ernst auch, dass wir in Brandenburg da einen ganz wunderbaren curriculare Angebote haben, was jetzt ein Rahmen sein könnte, in dem Schüler dann digitale Kompetenzen erwerben. Aber sie müssen es natürlich dann auch, ich sag mal, direkt machen können. Nicht? Es hilft nichts, ich sage mal, relativ plattes Beispiel, wenn ich über Fake News oder über Gefahren von Facebook und sozialen Netzwerken in der Schule was lernen möchte, dann hilft es nichts, wenn ich ein Arbeitsblatt bekomme und da ankreuze oder lerne, wie Facebook funktioniert, sondern ich muss das machen. Ich habe mit meinen Schülern bewusst selber Fake News in die Welt gesetzt, das auch wieder eingeholt und zurück aufgefangen, aber wir haben selber erprobt, wie funktioniert das, wie funktionieren Algorithmen und wie, welche Informationskanäle, welche Kommunikation geht damit einher. Man muss Möglichkeiten haben, um Schüler auf einer interessanten Art und Weise auch die Relevanz dieser Kompetenzen nahezubringen. Das ist mal das eine auf der Schülerseite. Und auf der Lehrerseite würde ich auch wieder sagen, wir müssen gucken, was funktioniert. das soll jetzt keine Kritik an staatlichen Strukturen sein, aber die herkömmlichen Formate der Lehrerfortbildung, die funktionieren nicht mehr so gut. Es gibt im Bereich der digitalen Kompetenzen inzwischen Veranstaltungen, die privat organisiert werden mit 3.000, 7.000 Teilnehmern, die teilweise online stattfinden. Das sind die Hotspots, wo sich Lehrerkompetenz bündelt und wo Lehrer fortbilden. Lehrer lernen mehr in sozialen Netzwerken und auf diesen privaten Fortbildungen als in regulären Angeboten. Und da macht das LISUM in Brandenburg inzwischen, finde ich, auch richtig gute Schritte hin zu dieser Bewegung, sich da Kompetenz auch abseits der gewohnten Bahn ins Boot zu holen. Und das sind Wege, die man beschreiten kann. Und da muss man eben dafür Sorge tragen, dass die Lehrer, die möchten, auch an diesen Angeboten teilnehmen können. Und dann ist eben auch, gibt's auch für Lehrer Fortbildungsformate innerhalb von Schulen, Mikrofortbildungen, One-on-One, die eben ermöglichen, dann direkt handlungsbezogen diese Kompetenzen auszubreiten. Und ich habe, letzter Satz, vielleicht die Erfahrung gemacht, dass Schüler, die andere Lehrer anstecken, ein wunderbarer Fortbildungsmotor sind. Also die Schüler, die digital, ich sage mal, glücklich und sinnvoll lernen können, die gehen dann auch zu anderen Lehrern und sagen, warum können wir denn das nicht vielleicht auch so machen? Wollen wir da jetzt auch mal kollaborativ in der Richtung lernen oder können wir hier mal das in der Art und Weise machen? Das sind Ansteckungsmomente innerhalb einer Schule, die man befördern sollte. Nicht? Dass man da wirklich auch Vertrauen in die Handlungskompetenz vor Ort hat.
Sie sprachen jetzt, Herr Nölte, von einer Begeisterung und einem Vertrauen der Lehrer gegenüber der Digitalisierung an Schulen. Und ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Sicher sind stehen einige Lehrer dem Thema sehr offen gegenüber. Viele tun es allerdings nicht und ich persönlich bezweifle auch, dass es allein als Motivation ausreicht, wenn die Schüler dieses Thema den Lehrern näher bringen. Da sollte es doch noch weitere Maßnahmen geben. Haben Sie da konkrete Ideen? Oder vielleicht Frau Götz, vielleicht können Sie dazu etwas sagen? Oder Frau Ernst natürlich, dann nacheinander.
Soll ich erstmal loslegen und... Also was Sie jetzt angesprochen haben, was Sie wahrnehmen in der Schule, letztlich ist Schule als Organisation ja hier auch so einem enormen Veränderungsprozess unterworfen. Und da haben Sie eben Akteure, die sozusagen rasch voranflitzen, sozusagen erstmal loslegen, die andere mit anstecken, die Motivation teilen. Und so nach und nach kommen eben dann weitere Lehrkräfte hinterher. Und es bringt vergleichsweise wenig, wenn Sie, weiß ich nicht, ob Sie das im Hinterkopf noch haben, erwarten, dass wir über Pflichtfortbildung dann in der Konsequenz tatsächlich zu einem nachhaltig veränderten Unterricht kommen. Also diese Idee funktioniert nur in Teilen. Was wir aber wahrnehmen, ist das, was soeben schon angesprochen wurde, dass das Internet und das Handeln und das Lernen und das Arbeiten in unterschiedlichsten Netzwerken dazu führt, dass eben auch unterschiedliche Fortbildungsmöglichkeiten aufgetan oder erschlossen werden können. Wir haben derzeit an der Universität Potsdam über das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung eine hochschulübergreifende Veranstaltungsreihe vorbereitet und organisiert. Im ersten Schritt für die Lehramtsstudierenden, also erste Phase ihrer Lehrerbildung. Und wir haben eine ganze Reihe von Lehrkräften aus unterschiedlichen Bundesländern dabei, die sich zum Beispiel letzte Woche den Einführungsvortrag zur Bildung in der digitalen Welt angehört haben oder aber heute zu den Studienergebnissen der vergleichenden Studie ICILS 2018. Und ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, über welche Wege Sie, also die beteiligten Lehrkräfte, die zu diesen Veranstaltungsinformationen gekommen sind. Aber wir freuen uns natürlich enorm über diesen phasenübergreifenden Austausch, weil natürlich hier Studierende Ideen haben, Lehrkräfte erfragen, die ihre Beispiele aus der Praxis berichten und sich dadurch natürlich auch nochmal ein Weiterlernen auf Seiten der Lehrkräfte im Beruf, in der Schule ermöglichen lässt. Und das ist auch aus universitärer Sicht sehr, sehr unterstützungswürdig. Und das unterstützen wir auch über verschiedenste Veranstaltungsformate.
Frau Ernst, würden Sie darauf eingehen?
Ja, ich wollte auch noch mal zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Wie kommt eigentlich die Kompetenz zu Ihnen? Und es war ja schon ein wichtiger Schritt, dass wir einen neuen Lehrplan haben. Die Rahmenlehrpläne gelten ja immer so 10 bis 15 Jahre und wir haben einen, der seit ein paar Jahren neu ist, einen gemeinsam mit Berlin. Das ist auch etwas Besonderes, dass der über 2 Bundesländer gilt. Und in diesem Rahmenlehrplan sind auch schon damals die Ideen der Kultusministerkonferenz über das, was wir als digitale Kompetenz bringen sollen, auch eingeflossen. Insofern waren wir vom Curriculum recht gut auch aufgestellt. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir das nicht in ein Fach packen. Das ist ja auch eine Diskussion, die immer geführt wird, wobei ich hätte jetzt gar nichts gegen eine fachliche Ergänzung, aber diese Kompetenzen, Fake News erkennen, kommunizieren, Algorithmen erkennen, präsentieren, das kann man eben in allen Fächern machen. Und unser Leitbild war auch immer, dass möglichst die ganze Schule mitgeht und dass wir nicht das an einem Fach und einer kleinen Gruppe von Lehrkräften abladen, sondern weil die digitalen Kompetenzen ins Innere jeder Schule auch gehen müssen. Und das hat schon viel Arbeit gemacht, weil die Lehrkräfte sich ja auch mit diesen Rahmenlehrplan auseinandersetzen mussten und gucken mussten, wie sie damit umgehen. Das ist aber erfolgt. Und dann ist natürlich die spannende Frage der Aus- und Fortbildung. Mein Eindruck ist, dass die Erstausbildung von Lehrerinnen und Lehrern besser geworden ist, aber auch noch Luft nach oben ist. Wir nutzen den Vorbereitungsdienst, das Referendariat, jetzt auf die Cloud und achten darauf, dass wir selber dort andere mit anderen Formaten lehren. Dann spielt natürlich die Schulleitung eine wichtige Rolle, das Arbeiten im Team. Und dann stimme ich dem auch zu, was eben gesagt wurde, wir müssen uns die Art der Fortbildung angucken. Also die Idee, dass man irgendwo hinfährt, sich 3 Tage etwas beibringen lässt und dann zurückkommt und die Welt ist anders, das passt ja nicht so richtig und das klappt auch nicht und das ist auch zu aufwendig. Wir brauchen Webinare, wir brauchen kleine Tools, wir brauchen etwas, was die Lehrerinnen und Lehrer im Team machen können, was sehr schnell eingesetzt werden kann und wo man häufig auch schon an einem Tag sich über etwas informiert und am nächsten Tag das anwenden kann und dann möglichst aber auch im Kollegium erörtert. Denn unser Perspektivbild von Schule ist natürlich, dass viel, viel mehr im Team gearbeitet wird, als es jetzt da ist. Und das sind die Dinge, die auf den Weg gebracht worden sind, um die Kompetenzen auch zu vermitteln.
Ich habe an der Stelle 2 Fragen, die aus dem Chat kommen an Sie, Frau Ernst. Der erste Hinweis ist, dass gesagt wird, na, ist ja schön, dass es so viele Ideen gibt, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn das MBJS da stärkere Leitlinien festlegen würde für die Ausbildung, das auch viel stärker fördern würde, sowohl finanziell als auch personell? Und die zweite Frage, Sie haben über die zweite Phase der Lehrerausbildung gesprochen und in dem Zumpad ist scheinbar mehrere Kolleginnen und Kollegen aus dem Studienseminar und die bemängeln, dass genau das ihnen viel zu kurz kommt, dass das in der Ausbildung kaum eine Rolle spielt. Und wie sollen denn digitale Kompetenzen, das, was Sie gerade gesagt haben, vermittelt werden, wenn die Lehrpersonen dafür die Kompetenzen selber nicht erreicht haben?
Na, erstmal ist das für mich eine wichtige Rückmeldung aus den Studienseminaren. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Bei der Erstausbildung bin ich im Gespräch mit meiner Kollegin Manja Schüle, die Wissenschaftsministerin ist. Aber ich frage mich ehrlicherweise bei der Schnelllebigkeit der Technik, die Idee, dass man eine Ausbildung von 5 oder 7 Jahren absolviert und dann für den Rest seines Lebens mit allem gerüstet ist, um erfolgreich im Beruf zu bleiben, die gehört sowieso der Vergangenheit an. Und deshalb werden wir alle uns sowieso mit Fortbildung beschäftigen. Ich wünsche mir gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, die von der Uni kommen. Wir haben uns jetzt in den vergangenen Jahren erstmal mit einem harten Kampf auch erreicht, dass wir quantitativ mehr Studienplätze auch in dem Bereich haben. Und die anderen Sachen sind sozusagen in Arbeit. Wir werden die Fortbildung ausweiten müssen und auch wollen. Das ist auch eine Anforderung des Bundes. Das ist unser Beitrag für den Digitalpakt. Und dafür sind die Konzepte auf den Weg gebracht. Wir müssen uns auch genau angucken, wen wollen wir erreichen. Das gibt ja sehr unterschiedliche Gruppen. Es gibt die Schulleitung, es gibt die normale Lehrkraft, es gibt die Multiplikatoren, unsere Buslehrkräfte. Und ich gucke natürlich auch immer auf die innovationsfreudigen Lehrkräfte, dass die gute Fortbildung haben. Denn da sagen mir auch viele, es mangelt dann auch manchmal an den Angeboten für Fortgeschrittene. Und das durchforsten wir gerade, um das auch für sie noch besser zu machen. Und danke für den Hinweis aus den Studienseminaren.
Da würde ich die Frage mal an den Rest vielleicht freigeben.
Frau Götz.
Ganz kurz, ihr könnt gleich, ich wollte nur die Frage vielleicht in den Rest weitergeben. Also wir haben ja, Frau Götz, vielleicht wolltest du es gerade machen, Alice, weil die Frage auch im Chat kam. Wie sehen Sie das aus Sicht der Lehrerbildung und dann vielleicht an Herrn Nölte, der ja selber in der Lehrerbildung tätig war und jetzt ja wieder nicht oder doch halb oder wie auch immer, wie Sie quasi das wahrnehmen, mit welchen Kompetenzen angehende Lehramts- oder Kandidaten heißen sie ja dann, wie die entsprechend ausgebildet sind und welche Ausbildung dort wie in den letzten Jahren gefördert worden ist.
Ja, danke schön für die Frage. Auch von mir nochmal. Die drei Punkte vielleicht. Zum einen ist natürlich Kompetenzentwicklung immer ein Prozess. Das hatte ich ja vorhin schon mal benannt. Der ist also mitnichten abgeschlossen, wenn die erste, die zweite Phase abgeschlossen ist und sozusagen dann die Lehrkräfte in den tatsächlichen beruflichen Alltag hinübertreten, sondern Kompetenzentwicklung läuft im Grunde weiter. Zum anderen haben wir sehr wohl auch in der ersten Phase der Lehrkräftebildung an der Universität in den letzten Jahren deutlich nachgesteuert. Wir nicht allein, sondern diese Prozesse laufen noch im Grunde an allen Standorten der Lehrkräftebildung in der Bundesrepublik. Wir hatten vor einiger Zeit die Reakkreditierung unserer Studiengänge und auch in diesem Rahmen haben wir mit den Ministerien im Grunde auch nochmal erörtert und dargestellt, wie die Entwicklung der medienpädagogischen Kompetenzen, also der Kompetenzen der künftigen Lehrkräfte, Lehren und Lernen mit Schülerinnen anzuleiten, zu unterstützen, digitale Lerngelegenheiten zu ermöglichen, wie die im Grunde auch im Studium verankert werden, an welchen Stellen. Wir haben da eine Systematik erarbeitet, die jetzt im Grunde auch Basis für die weitere Ausgestaltung des Lehramtsstudiums ist und parallel dazu, das muss an der Stelle vielleicht auch gesagt werden, gab es ja die Überarbeitung der bundesweiten Standards für die Bildungswissenschaften und die Fachwissenschaften. Das heißt, auch bundesweit hat sich ja sozusagen die Basis verändert mit der stärkeren Berücksichtigung der digitalen Gesellschaft und den Themen, die damit zusammenhängen. Und auf dieser Basis werden ja letztlich dann auch die einzelnen Studiengänge weiter ausgestaltet und ausgerichtet aus der Praxis der Lehre mit den Lehramtsstudierenden nehme ich wahr, dass sie auch durch die Erfahrung der letzten Monate sehr offen sind, auch sehr engagiert sind und sich diesen Themen durchaus stellen und um diese Themen herum auch keinen Bogen machen. Aber das gilt sowohl für die bildungswissenschaftlichen als auch für die fachwissenschaftlichen Abschnitte im Studium.
An der Stelle würde ich gerne einmal dazwischengrätschen. Sie reden ja nun viel von den zukunftsperspektivischen, Weiterbildungsmaßnahmen, weil wir eben in Zukunft mehr auf Digitalisierung setzen werden. Was ist denn nun mit dem, etwas älteren Kollegium, welchem wir teilweise noch helfen müssen, überhaupt ins Internet zu kommen, ein Video anzuschalten, die wirklich sich nicht sehr mit der Technik auskennen?
Soll ich dazu noch mal ergänzen? Oder?
Sehr gern.
Ja. Naja, vielleicht nur zwei Momente dazu. Zum einen ist die Frage der Nutzung digitaler Medien für die eigene berufliche Praxis wie auch für die schulische, also das Vorbereiten und Gestalten von Lehr- und Lernszenarien, nicht unbedingt eine Frage des Alters der Lehrkräfte. Also wir haben durchaus auch, jüngere Semester, die hier denen es besser geht, wenn sie weniger mit digitalen Medien arbeiten. Ich will das ganz vorsichtig sagen. Und das andere ist, natürlich ist das eine enorme Herausforderung, Fachkräfte im beruflichen Alltag auch weiter zu begleiten, auch zu unterstützen in ihren Fortbildungsbedarfen. Und da müssen wir, neue und vielleicht auch zunächst ungewöhnliche Wege weiter beschreiten. Die Universität ist da sicherlich ein guter Akteur, der auch gut unterstützen und begleiten kann. Aber auch Herr Nölte hatte ja vorhin durchaus einige Ideen schon benannt, die wir ja letztlich schon in der schulischen Praxis auch finden. Also Stichwort Mikrofortbildung und Austausch über eigeninitiierte Netzwerke im digitalen Raum.
Ich habe jetzt so eine Reihe von Fragen im Hinterkopf, die ich noch beantworten sollte oder wollte und habe Angst, dass ich jetzt die Hälfte davon schon vergesse. Herr Kabisch, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt mal gesammelt antworte?
Herr Nölte, Sie haben immer die Erlaubnis, alles zu machen, was Sie wollen.
Okay, dann freue ich mich schon auf unsere nächste Diskussion. Wunderbar. Ich wollte mich Frau Götz wirklich anschließen und wirklich sagen, nach meinem Eindruck ist das keine Frage des Alters. Also ich habe auch genug ganz junge Lehrkräfte erlebt, die so in Mustern von Lernen verhaftet sind und sich nicht unbedingt an Digitales herantrauen. Und ich habe wunderbar flexible ältere Kolleginnen und Kollegen erlebt, die da überhaupt keine Scheu haben. Aber ich würde in dem Zusammenhang noch ergänzen wollen, dass der Schulleitung da eine sehr, sehr große Verantwortung zukommt. Wir haben an unserer Schule zum Beispiel einfach mal auch versucht, als Schulleitung zu zeigen, wie das Digitales normal ist und wie man das einsetzen kann. Also wir haben zum Beispiel bei Lehrerkonferenzen am Anfang Kahoot gespielt damals, schon vor 5 Jahren. Wir haben, die Kurswahlen digital organisiert und wir haben dann auch, das ist ja so eher der spielerische, freundliche Ansatz, ja, dass man zeigt, wie nützlich auch digitale Vorgehensweisen in der Schulorganisation sind. Aber bestimmte Dinge gab es dann eben nur digital. Also bestimmte Abfragen, bestimmte Organisationsprozesse, da mussten die Kolleginnen dann eben in die Formsabfrage gehen und Dinge dort eintragen und anders ging es nicht. Und ganz oft war der Effekt der, dass die Lehrkräfte dann wirklich gesehen haben, ach, das ist ja eine prima Angelegenheit, das eignet sich auch für den Unterricht. Ja, und ich glaube, Schulleitungen, die vorangehen und dem ganzen Kollegium zeigen, dass digital normal ist, haben da eine sehr, sehr große Verantwortung. Und zum Vorbereitungsdienst wollte ich doch noch mal kurz anfügen, dass ich mir die Bemerkung nicht verkneifen kann, dass ich glaube, dass der Brandenburger Vorbereitungsdienst, also zweite Phase der Ausbildung, immer großes Aushängeschild des Landes Brandenburg, immer noch sehr darunter leidet, unter der Verkürzung auf ein Jahr, nicht entgegen eigentlich sämtlicher Stimmen, die in diesem Prozess beteiligt waren, hat man ja den Vorbereitungsdienst auf ein Jahr de facto ja eigentlich auf 7 Monate zusammengestrichen. Und in der Zeit ist es eben sehr, sehr schwer, sich diesen ganzen Herausforderungen zu stellen, die da im Moment nötig sind. Ich glaube, da sind in Brandenburg sehr, sehr engagierte, kompetente Menschen zugange. Aber wenn Lehramtskandidaten schon zu Beginn ihrer Ausbildung den Prüfungstermin organisieren, dann ist von einer ruhigen Ausbildung natürlich sehr, sehr schwer, nur auszugehen. Und da trifft eben zurzeit, glaube ich, häufig noch, treffen da auch teilweise Vorstellungen von älterem Unterricht in 45 oder 90 Minuten Strukturen auf unterrichtliche Wirklichkeit, die dann anders aussieht. Also ich habe immer gesagt, meine Unterrichtsprojekte, die ich in Geschichte gemacht habe, damit hätte ich wahrscheinlich jetzt nach Brandenburger aktuellen Vorstellungen vielleicht gar nicht die Prüfung bestanden, ja, weil es nicht diese Strukturen und diese Momente gab, die teilweise eben immer noch abgefragt oder erforderlich sind. Nicht? Also ich glaube schon, dass der Vorbereitungsdienst sich da auch auf die neuen Gegebenheiten einstellen muss. Danke für die Gelegenheit zur umfassenden Antwort.
Frau Götz, Sie geben immer noch eifrig die Hand. Oh, schon wieder.
Ich habe sie runtergenommen. Ich war unaufmerksam, weil ich parallel den Chat gelesen habe. Es tut mir leid, so ist das mit der Ablenkung.
Deshalb sollen Sie den Chat ja auch mir überlassen. Alice, machst du weiter?
Ja, und zwar haben wir weitere Fragen vorbereitet. Wie sehen Sie die Gefahr, dass bestimmte Produkte an Schüler bereits sehr früh verteilt werden könnten und diese sich dementsprechend an die Marke gewöhnen könnten? Als Beispiel lässt sich hier Apple nennen, wo sehr viele oder die Marke verteilt sehr viele Tablets, verkaufte Tablets zu sehr günstigen Preisen an die Schulen. Und besteht da nicht die Gefahr, dass Schüler sich an diese Marke gewöhnen könnten und es auch zu einer Art Manipulation kommen könnte? So, Herr Nölte, bitte.
Sehr gern. Also ich finde das ein ganz wichtiges Thema und ich finde, das ist eben, ich weiß nicht, ob ihr das mit euren Lehrern besprochen habt. Habt ihr darüber schon mal mit euren Lehrern gesprochen?
Über das Thema? Wir haben nur im Rahmen der Vorbereitung mit Herrn Kabisch darüber geredet, aber nicht in irgendeinem Unterrichtsrahmen.
Ja, also ich habe...
Bisher nutzen wir nur Teams und Launet, noch keine digitalen Endgeräte im Unterricht selbst.
Also so ähnlich würde ich als Frage mal noch anschließen, was oft auch die Frage ist, ist die Frage der Ungleichheit. Nicht Schüler, die zum Beispiel ihre teuren Laptops mit in die Schule bringen dürfen. Sind die jetzt bevorteilt? Ist es dann ganz schlimm für Schüler, die jetzt keinen Laptop dabei haben? Entsteht dann Neid oder Missgunst? Ich habe ehrlich gesagt die positive Erfahrung gemacht, dass ich war nun in der relativ luxuriösen Situation, meinen Schülern sehr, sehr viel anbieten zu können. Also verschiedene Systeme, verschiedene Geräteklassen. Sie konnten sich aussuchen, nehme ich ein iPad, nehme ich einen Laptop, nehme ich einen stationären Computer oder meinen eigenen Computer, um meine Deutschtexte zu schreiben. Und wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo wir die Sachen so ausprobieren und auch eine Vielfalt herrscht, wir darüber ins Gespräch kommen können und die Gefahr eigentlich nicht so groß ist in dem Moment, wenn man diese Sachen auch thematisiert. Nicht? Also wenn jetzt, ich kenne auch Schulen, wo unisono Apple-Produkte an jeden Schüler verteilt werden und da so eine ganz starke Monokultur und Überformung und Nichtbeteiligung der Schüler herrscht, das halte ich auch nicht für günstig. Aber in dem Moment, wo man die Schüler mit einbezieht, mit ihnen darüber spricht, auch Sorgen ernst nimmt, was Suchmaschinen und so weiter angeht und dann da Offenheit signalisiert im Umgang mit diesen Themen, das ist aus meiner Sicht die beste Waffe, dass Schüler sich da nicht an Dinge gewöhnen oder dass Schüler zumindest, wenn sie diese Produkte benutzen, sich auch darüber im Klaren sind, was da möglicherweise passiert. Und das schafft man aber auch nur, wenn man bestimmte Dinge zulässt und wenn man wenn man so Möglichkeiten eröffnet, die man dann gemeinsam auch ausprobieren kann. Damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
Mensch, ich könnte mich an dieses geordnete System mit Händeheben wirklich gewöhnen. Frau Götz, wollen Sie darauf antworten?
Ja, ergänzen. Also wir hatten vorhin schon mal in dem ersten Teil diese große Bedeutung der Reflexion auch von Arbeitstechniken, von Lernprozessen. An dieser Stelle kann man die durchaus nochmal betonen, indem nämlich die beteiligten Schüler wie Lehrer sich dieser medialen Verfasstheit auch bewusst werden oder bewusst sind. Würde im Grunde ja auch ein Stück Distanzierung auch oder ein Blick aus der Distanz auf die eigenen Handlungspraktiken, mit welchen Geräten auch immer passieren. Das Zweite, wir haben Lobbying ja im Grunde nicht nur bei den Geräten. Das darf man ja nicht außen vor lassen. Wir haben ja durchaus auch unternehmensnahe Inhalte, die über sonderbare Weise oder ganz normale Weise den Weg in die Schulpraxis finden. Also das ist jetzt kein Gegenstand, der nur die Ausstattung betrifft. Und das Dritte, da muss man sich, glaube ich, im Klaren sein, eine gewisse Standardisierung von Ausstattung, von Zugänglichkeit, von lernförderlicher IT-Infrastruktur wird an manchen Stellen einfach dazu führen, dass bestimmte Entscheidungsprozesse getroffen oder durchlaufen und Entscheidungen getroffen werden müssen. Nämlich, wenn die Schule sagt oder der Schulträger sagt, okay, wir kaufen eben X Endgeräte oder ein Land sagt oder eine Entscheidung steht, dass alle Schülerinnen, die das eben nicht in den Familien entsprechend leisten können, eben mit Endgeräten ausgestattet werden. An diesen Stellen werden unweigerlich auch Standardisierungsprozesse ablaufen. Und man muss sich dessen aber bewusst sein und das natürlich insbesondere auch mit älteren Schülerinnen und Schülern auch zum Gegenstand machen. Also und das ist eben nicht nur eine Aufgabe, die dann Schülerinnen obliegt, die das dann hoppla zufällig mal antippen, sondern die das noch viel mehr auch die Lehrkräfte auch auf dem Schirm haben müssen und bewusst eben auch ansprechen müssen.
Herr Nölte?
Vielleicht nur ganz kurz, weil Frau Götz die Bedeutung vom Schulträger angesprochen hat. Das ist vielleicht für Schülerinnen so ein bisschen auch nebulös oder abstrakt, was sich dahinter verbirgt. Aber ich bin jetzt quasi tätig für einen Schulträger, der auch seine Schulen ausstattet mit Geräten. Und ich glaube, da ist auch so ein Schlüsselpunkt, was ich eben hier als sehr positiv erlebe, ist, dass meine Kollegen von der IT-Abteilung, die zuständig sind für die Frage, welche Geräte kommen denn jetzt an welche Schulen, die sitzen hier über dem Flur auf der anderen Seite und wir sprechen sehr eng miteinander. Ich bin zuständig für die didaktische Ausgestaltung, also für die Fragen, wie geht man denn wirklich im Unterricht mit Digitalem um, und die Kollegen da drüben sind zuständig für, welche Geräte passen dann dazu. Und wir sprechen uns da sehr eng ab und treffen dann schulbezogen, werden dann mit Einbeziehung der Schulen, wird versucht, Entscheidungen zu treffen, wo eben Technik und digitale Zielstellungen aufeinandertreffen. Und das führt dazu, dass eben für die Schulen unterschiedliche Lösungen getroffen werden. Aber der Kontakt von dem Schulträger, der die Schulen ausstattet, mit der didaktischen Expertise, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das gelingt hier bei dem freien Träger sehr, sehr gut.
Wenn Ruhe herrscht, dann grätsche ich dazwischen. Ich habe noch eine Frage, die passt noch in diesen Bereich, die wurde ganz am Anfang schon gestellt, zum Digitalpakt. Darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen, wenn es um die Ausstattung der Schulen geht. Passt ja auch zu der Schulträgerfrage, die Björn Nölte gerade genannt hat und den Umgang damit. Die Frage aus dem Chat ist dazu, wieso dauert es so lange, bis die Gelder aus dem Digitalpakt ausgezahlt werden? Wir wissen ja, dass da ein Medienkonzept dahinter steht. Ja, Frau Ernst, natürlich, das ist Ihr Job. Warum dauert das so lange? Warum hätte man das nicht vereinfachen können? Und dann ist zweite Frage gleichzeitig angeschlossen, sind denn die Tausende von Euro, die da für die Schule zukommen, bei uns an der Schule sind es ja ungefähr 250.000 so in etwa, ist das nicht eigentlich nur Wasser aus dem heißen Stein und bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir darüber nachdenken, dass das ja erstmal an die Grundausstattung gehen soll? Frau Ernst.
Ja, sehr gerne. Die Frage wird einem sehr oft gestellt, warum dauert das alles so lange und warum ist das so bürokratisch? Also ich finde, wenn man 150 Millionen Euro in einem Bundesland bewegt und eine Schule ein paar zigtausende Euro kriegt und öffentliche Mittel, Steuergelder, sollte man schon sagen, was man damit machen möchte. Und ich kann mich gut noch an Berichte von Rechnungshöfen erinnern, wo Schulen die Informatiklehrer einer Schule ein Computerset angeschafft haben. Dann hat vielleicht die Lehrkraft die Schule gewechselt und dann standen die im Keller und wurden irgendwann entdeckt. Für uns war wichtig, dass wir nicht nur Technik an die Schulen bringen und im Übrigen ja eine massive Förderung des Bundes für Aufgaben der Schulträger, sondern dass es auch zum qualitativen Sprung in den Schulen führt. Und da reicht es eben nicht, der Informatiklehrkraft eine Kiste mit Endgeräten zu geben. Und deshalb war es den Kultusministern so wichtig, dass die Schulen einen Medienentwicklungsplan machen. Das ist auch für uns gar nichts Neues. Bevor es den Digitalpakt in Brandenburg gab, sind wir mit dem Programm Medienfit unterwegs gewesen. Und unser Ziel war immer, dass das gesamte Kollegium sich damit beschäftigt, wie man mit Endgeräten, mit Active Boards, mit veränderten Unterrichtskonzeptionen umgeht und damit auch die Schulleitung natürlich diesen Prozess steuern muss. Meine Mitarbeiter sagen mir, das Formular, wo man das eintragen muss, hat 10 Seiten und vorgegebene Spalten. Das finde ich, wenn man ein paar zigtausend Euro Steuergeld bekommt, vertretbar. Und bei den Anträgen ist das eigentlich so, dass wir sagen müssen, das ist durch Corona hängen geblieben. Weil da merken wir natürlich auch die Grenzen, wenn es mit Videokonferenzen nicht funktioniert. Die Kolleginnen waren im März nicht fertig, um ihre Konzepte zu schreiben. Oder die jeweilige Kreistag- oder Stadtverordnetenversammlung kam nicht real zusammen. Wir mussten erst mal Form finden, wie wir unsere Gespräche, unser Austausch, unsere demokratischen Prozesse in Corona-Zeiten machen. Und dann, finde ich, hatten die Schulen wahnsinnig viel damit zu tun, Distanzlernen, Hybridunterricht zu organisieren. Und da ist die konzeptionelle Arbeit an einem Medienentwicklungsplan zurückgestellt worden oder auch in den Gremien, in den Parlamenten stand einfach die Krisenbewältigung im Vordergrund. Wir hatten eigentlich Antragsschluss Ende September vereinbart und wir haben das jetzt auf Ende Dezember verlängert. Und ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, bei einem Volumen von rund 150 Millionen Euro haben wir jetzt beantragt 60 Millionen. Das ist Stand letzter Woche. Es werden jetzt vielleicht schon fast 70 sein. Das finde ich in Ordnung. Es wäre schöner gewesen, wir hätten den Digitalpakt 1 über die Bühne gekriegt, bevor Corona kommen wäre. Dann hätten wir das geschafft. Aber so ist die Welt nun mal nicht. Die Pandemie kam ja unangekündigt. Und man muss mal sagen, die anderen drei Pakte sind alle in diesem Jahr kreiert worden. 500 Millionen für Endgeräte für Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Davon 20.000 in Brandenburg sind auf dem Weg. Die ersten sind ausgeliefert worden, die für die Administration des Programmes auf den Weg. Und man muss mal sagen, es hat auch was damit zu tun, dass man korrekte Wege geht. Vorhin ist ja auch schon diskutiert, wann macht man eine Ausschreibung und wann nicht. Wenn wir sehr große Volumen Geld vergeben, brauchen wir europaweite Ausschreibungen. Und wir haben auch bei Frau Merkel im Gipfel diskutiert und gesagt, kann man das umgehen? Aber so eine freihändige Vergabe mal eben für ein Produkt muss sehr gut begründet sein. Und ich finde, dass man eben bei so großem Volumen muss man sehr weit ausschreiben. Ich finde, dass das, ich es mir auch alles schneller wünsche, aber so ewig lange hat es nicht gedauert. Und wie gesagt, es hat uns mittendrin getroffen, aber es sind mitten in der Pandemie 3 weitere Vereinbarungen zwischen Bund und Länder gekommen für Endgeräte, für Lehrer, für Schüler, für Administration. Ich finde, so schnell war der deutsche Staat eigentlich selten. Und insofern gucken wir natürlich jetzt, dass die Mittel bewilligt werden, dass es angeschafft wird. Und dann ist die Frage klar, wie geht es weiter? Wir haben immer gesagt, es ist eine Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Also ich finde, jetzt darf sich auch niemand zurücklehnen. Aber meine Meinung ist schon, dass wir ohne weitere Unterstützung des Bundes nicht klarkommen. Das würde ich so sehen. Und zur Debatte eben, wir wollen ja gleiche Lebensverhältnisse für Schülerinnen und Schüler herstellen. Insofern kann das jetzt nicht vom Engagement von Schulträgern oder von unserer aller Initiative abhängen, wie die Ausstattung und wie die Lernumgebung ist. Das muss irgendwann auch gleichwertig sein, gleich sein. Und das ist das, was dann oben auch auf der Tagesordnung steht. Aber ich hoffe auf weitere Unterstützung des Bundes. Das Land wird sich engagieren, aber auch die Schulträger.
Aber Frau Ernst, eine Nachfrage noch an der Stelle. Glauben Sie nicht, dass Sie mit dem, so sinnvoll das ist, dass eine ganze Schule einen Medienwirkungsplan hat und den auch lebt, glauben Sie nicht, dass Sie damit auch so manchen Schulträger überfordert haben? Also ich rede jetzt nicht von unseren unbedingt, der da, finde ich, sehr kompetent mit umgegangen ist. Aber wenn die kleine Grundschule, die von einer kleinen Kommune getragen wird, plötzlich in bestimmten Umfang Geräte beschaffen muss, dafür die von Ihnen genannten Ausschreibungen machen muss, hätte es da nicht die Möglichkeit gegeben, das zu vereinfachen, zu verschnellern? Einfach irgendeine Möglichkeit, die im Chat wird über diese Soforthilfen gesprochen, die irgendwie die Wege vereinfachen und Digitalisierung zumindest in der Ausstattung erstmal einfacher zugänglich gemacht hätten.
Also die letzten 3 Digitalpakte sind sehr zügig auf den Weg gebracht. Der erste war ja sozusagen, hatte ja mit Corona gar nichts zu tun. Ich finde, ein Schulträger muss seine Aufgaben wahrnehmen können. Und wenn er das nicht kann, muss er sich mit anderen zusammentun, um es zu können. Und klar, gerade die kleinen Grundschulen waren sehr herausgefordert, weil die häufig auch nicht so viel MINT-Lehrkräfte haben, die ja da häufig noch die Impulsgeber sind. Wir haben wahnsinnig viel beraten als Ministerium. Wir sind auch, wir haben auch Musterorientierung gegeben. Wir haben in Brandenburg im Übrigen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Digitalagentur Brandenburg gegründet, eine eigene Gesellschaft, die Brandenburg dabei unterstützt, digitale Entwicklung gerade im Verhältnis zur kommunalen Ebene zu steuern, also eine eigene Einheit. Und die Digitalagentur Brandenburg hat unglaublich viele Informationsveranstaltungen auch für Schulträger gemacht, um mit dieser Aufgabe klarzukommen. Das ist ja die technische Seite. Das ist Schulträgerangelegenheit. Wie gesagt, da hat die Digitalagentur auch ein Muster entwickelt. Aber wenn wir wirklich zu modernen und guten Unterricht wollen, dann und diese Endgeräte, Active Boards einsetzen wollen, müssen wir ja sicherstellen, dass alle Lehrkräfte sich damit befassen. Und das ist ja auch von den Schülerinnen und Schülern thematisiert worden. Und deshalb haben wir in der Tat uns einfach erlaubt, an das viele, viele Geld einen Prozess der Schulentwicklung dran zu hängen. Change Management ist beschrieben worden. Man kriegt diese Veränderung nur hin, wenn, ich sage mal, die große Mehrheit des Kollegiums sich damit auch befasst. Und das fällt nicht vom Himmel, das braucht starke Schulleitung und was braucht einen Anreiz. Und eine gute Ausstattung der Schule ist schon Anreiz, sich zu beschäftigen. Und mein Eindruck ist, dass das Gute bei diesem Thema, also es gibt ja viele Dinge, die wir Schulen abverlangen, bei diesem Thema ist doch für die meisten Lehrkräfte der Nutzen irgendwann erkennbar, auch Erleichterung im Unterricht erkennbar, sodass es dann doch eigentlich akzeptiert wird. Aber es bedeutet natürlich für viele, dass sie sich fortbilden mussten, mit Neuen konfrontiert werden mussten. Und da wurde ganz schön viel geleistet. Aber ich finde, wenn man irgendwie, also einige Berufsschulen haben 1,2 Millionen Euro bekommen, dann kann man schon mal 10 Seiten aufschreiben, was man vorhat, damit zu tun. Das sage ich jetzt mal so direkt.
Gut, bevor ich an die Moderatorin wieder übergebe und wir langsam Richtung Ende uns bewegen, will ich Herrn Lüderich mal dazu bringen wieder, bevor er sich komplett in seine kleine blaue Wolke verabschiedet. Hinter Ihnen, nein, alles gut. Es gab jetzt mehrfach nochmal Nachfragen zur HPI Cloud. Ich will die 2 Fragen, die es hauptsächlich gab, doch nochmal an Sie bringen, weil jetzt sind Sie dabei. Punkt Nummer 1 ist, die Frage wurde vorhin von Ihnen so nonchalant umgangen, nämlich die Frage, wie geht's mit der HPI Cloud nach der Pilotierung weiter? Wer trägt die Kosten für die Schulen, die aktuell nutzen? Und die 2. Frage ist, eine Kritik weiterhin an der Umsetzung der HPI Cloud, dass bestimmte Sachen nicht so funktioniert haben. Ich zähle mal ein paar auf. Im Chat wurde geschrieben, Push-Benachrichtigung, Einbindung, H5P, Stabilität und. Deshalb die Frage, wurde daran gearbeitet und wie geht es mit der HPI Cloud ganz konkret weiter nach Ende der Pilotierung?
Gut. Ich fange mit dem ersten an. H5P ist, also nochmal einen zurück. Was ist das Setting, in dem wir hier gerade arbeiten? Wir sind ein mittlerweile doch vergleichsweise großes Pilotprojekt und machen das mit mehreren Partnern. Wir machen das mit dem Land Brandenburg, wir machen das mit dem Land Niedersachsen und Thüringen sowie mit dem Bund. Das, was wir gerade tun, können wir als Pilot- oder Forschungsprojekt mit Bundesmitteln noch machen. Wir bewegen uns aber in einem Bereich, wo das mindestens mal Teil, also unter die Kultushoheit fällt und Aufgabe des Landes ist. Möglicherweise ist es eigentlich sogar was theoretisch ein Schulträger hätte machen müssen. Ich bin aber gleichzeitig bei Frau Ernst ganz klar, dass wir irgendwann an den Punkt kommen müssen, wo wir gewisse zentrale Entscheidungen treffen müssen. Mit der Schulcloud Brandenburg ist diese im Rahmen der Pilotierung jetzt erstmal gefallen und gleichzeitig endet dann jetzt irgendwann diese Pilotierung und dann muss das Ganze in die Verantwortung der Länder gehen. Ich glaube, auch da ist nicht zu viel verraten. Frau Ernst hat es eben gerade auch schon erwähnt, aber das liest man an vielen Ecken und Enden. Da ist es dann auch gut, dass das eine gemeinsame Verantwortung dieser drei Länder ist. Ich habe eben mal nur so eine Summe aus NRW in den Raum geschmissen. Die Digitalisierung kostet Geld. Ja, und insofern bin ich wirklich guter Hoffnung, dass die drei Länder gemeinsam diese Verantwortung auch wahrnehmen werden. Gleichzeitig, das ist die Verantwortung von Frau Ernst und zwei weiteren Ministerinnen und Ministern, das wird Ihnen Frau Ernst irgendwann sagen müssen. Das, ich glaube, ist nicht an mir. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass ich in diesem Projekt auch nach Ende dieser Laufzeit noch weiterarbeiten werde. So viel kann ich vielleicht sagen. Der zweite Punkt, wie funktioniert die Weiterentwicklung? Wir sind in einem Projekt mit mehreren Bundesländern, die alle auch verschiedene, aber im Endeffekt gar nicht so unterschiedliche Weiterentwicklungsansprüche an uns stellen. H5P habe ich jetzt eben gehört, ist ein Thema, was von den drei Bundesländern gemeinsam mit uns für die Entwicklung im ersten Quartal nächsten Jahres priorisiert worden ist. Woran wir derzeit arbeiten und wo wir derzeit im ersten Beta-Test sind, ist der Rollout eines Messengers, der verfügbar sein wird. Da gehen wir auch davon aus, dass das in diesem Jahr noch fertig wird. Was nicht heißt, dass alle Schulen das dann sofort ausgerollt zur Verfügung gestellt bekommen, aber ein Messenger als Teil der Schulcloud Brandenburg ist vermutlich für Januar realistisch. Ja? Und so gehen wir auch mit allen weiteren Themen um. Das heißt, wenn es Anregungen gibt, wenn es Wünsche gibt, dann werden die gesammelt, werden evaluiert, im Softwareentwicklungsenglisch heißt das, welchen Business Value haben die, ja? Wem hilft das weiter, wie vielen Nutzern hilft das weiter, da kommen auch ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also so eine Berufsschule, die wünscht sich von uns ganz, ganz andere Sachen als beispielsweise eine kleine Grundschule. Ja, die nutzt das, was wir anbieten, auch ganz, ganz unterschiedlich. Und diese Dinge werden gesammelt und werden dann gemeinsam mit den Bundesländern entsprechend priorisiert und dann auch umgesetzt. Das werden wir auch weiterhin so tun, dass wir einen besseren Job machen können, das möglicherweise auch transparent zu machen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, also da, glaube ich, kann man lasse ich mir gerne vorwerfen, dass wir beim Thema Transparenz von Weiterentwicklungszielen, dass wir da echt noch Aufholbedarf haben.
Frau Ernst, Frau Ernst wollte noch.
Genau, ich wollte eigentlich Herrn Luderich bestätigen, die Frage, wie es weitergeht, liegt natürlich beim Ministerium. Und wir sind konkret dabei zu prüfen, welche Form der Gesellschaft geeignet ist,
die Cloud zu übernehmen und wie wir das mit den anderen beiden Bundesländern hinbekommen. Das habe ich vorhin gesagt. Daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck. Ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir sind sehr zuversichtlich und wir sind auch froh, dass wir die Cloud haben. Ich möchte mir das jetzt ohne diese Situation nicht vorstellen. Also gerade in den letzten Monaten hat das dem brandenburgischen Bildungssystem sehr, sehr gut getan. Und wir müssen jetzt sehen, dass es eben in Landeshand mit den Kooperationen mit Thüringen und Niedersachsen fortgeführt wird.
Das heißt, ich kann annehmen, die Cloud bleibt kostenlos?
Nein, das kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil wir komplette Schulträgeraufgaben übernehmen und wir sind jetzt in einer Pilotierung und wir werden dann in eine andere Phase übergehen und wir müssen das besprechen, wer dort sich wie dran beteiligt.
Das heißt also, Sie würden es den Schulen auch freistellen, auf andere Produkte zu setzen, wie zum Beispiel Microsoft?
Die Schulen sind jetzt auch frei zu entscheiden, auf welche Projekte sie setzen. Wir raten nur zur Schulcloud.
Gut, herzlichen Dank. Dann zurück an unsere beiden Moderatorinnen.
Alles klar. Frau Ernst, Sie sprachen vorhin, also Sie thematisierten die Maßnahmen, die für Sie an der Spitze stehen, nun in dem System, welches im Moment entwickelt wird. In den Vorbereitungen haben wir uns die Frage gestellt, es gibt ja bereits in vielen Schulen sehr viele Baustellen, die vielleicht priorisiert werden sollten. Wir haben an das Upgrade von Sanitäranlagen zum Beispiel gedacht, welche an einigen Schulen noch mittelalterliche Zustände haben, fehlende Kunst, Mittel für den Kunstunterricht, an zu kleine Lehrerzimmer. Denken Sie, dass man Digitalisierung priorisieren sollte vor allen diesen Dingen?
Also ich muss einmal wieder das blöde Wort sagen, ich bin für die Toiletten nicht zuständig. Ich weiß, dass das, wenn man sich darüber ärgert, einen nicht interessiert, aber es gehört nicht zu unseren Aufgaben, sondern es ist Schulträger Angelegenheit, dafür ordentliche Räume zu nutzen. Ehrlicherweise kann ich die Ausstattung von Sanitäranlagen deshalb auch nicht jetzt sagen, was ist mir da wichtiger. Natürlich gehört da eine besondere Ausstattung zum Standard. Die Digitalisierung ist etwas, was in die Zukunft weist und was wir für unabdingbar halten, dass Sie in der Schule mit Kompetenzen versehen werden, um ein anspruchsvolles, gut ausgebildet Ihr Leben so gestalten zu können, wie Sie es wollen. Und ich benutze gerne das Bild, wer jetzt eingeschult wird, ist 2070, 2080 noch berufstätig. Und auch Sie werden mit Technik in Ihrem Leben konfrontiert sein, von der wir jetzt noch gar nicht wissen, wie sie unser Leben revolutioniert. Und da ist ein Tempo in die Umwälzung der Lebensverhältnisse reingekommen, sodass ich eine hohe Priorität daran sehe, Schülerinnen und Schüler so vorzubereiten, dass sie sich in der Welt zurechtfinden, auch auf die Dinge, die noch kommen und die wir bisher nicht vorhersehen können. Und deshalb ist das für uns diese große Priorität, sie da gut aus der Schule auch zu entlassen, mit vielen Fähigkeiten.
Ja, Frau Ernst, Sie haben die perfekte Überleitung uns hier gebracht. Und zwar sprachen Sie von der Zukunft der Schulen, über die wir bis jetzt noch nichts sagen können natürlich. Dennoch haben wir uns überlegt, dass Sie uns vielleicht einen Ausblick darüber geben könnten, wie Schule Ihrer Meinung nach in 20 Jahren aussehen wird, rein hypothetisch gedacht.
Das ist immer gar nicht so einfach, die Zukunft vorherzusehen. Ich will einmal sagen, dass es immer darum geht, gleiche Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen, egal aus welchen Elternhäusern sie kommen, ob sie Geld haben, digitale Ausstattung. Und da sind wir ganz gut unterwegs. Aber wir haben auch jetzt in der Pandemie gemerkt, dass unter solchen Rahmenbedingungen gerade diejenigen, die zu Hause keine Unterstützung beim Lernen haben, es schwerer hatten und auch mehr aufzuholen hatten. Insofern ist da erstmal unser Augenmerk, dass sie jetzt auch optimal gefördert werden, ob sie Unterstützung brauchen, aber auch besondere Talente. Das ist noch so akut auf der Tagesordnung. Aber ich glaube, die Schule der Zukunft wird etwas, vielleicht sagen wir, lockerer sein. Ich glaube, die Schülerinnen und Schüler werden individueller unterstützt werden. Der Unterricht wird vermutlich noch etwas weniger genormt sein. Wir haben ja vorhin, Sie sind ja mit dieser rückblickenden Frage eingestiegen, was war bei uns moderner Unterricht? Und wenn ich sage Gruppenarbeit und jemand anders sagt Projektarbeit, dann sieht man ja, welche Sprünge dort stattgefunden haben. Und ich glaube, dass das Verhältnis, wo man sich selber was erarbeitet in Gruppen mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit externen Partnern, dass der Anteil steigen wird. Und ich kann mir in einer ganz mutigen Vision, also das darf man immer fast gar nicht sagen, auch vorstellen, dass wir individueller auf ihre Bildungswege reagieren. Also sie machen alle zur gleichen Zeit die gleichen Abschlüsse, aber einige sind ein Jahr früher fertig und einige ein Jahr später. Und wenn ich jetzt mal so einen großen Sprung mache und sage 20 Jahre später, kann ich mir auch vorstellen, dass man, oder 10, 15 Jahre später, dass man bei den Prüfungen einfach die Leistungen dann abholt, wenn sie da sind. Das, glaube ich, gibt eine große Individualisierung und Flexibilität. Und ich vermute, die Schule wird viel verzahnter sein mit Partnern außerhalb der Schule. Noch viel mehr, als wir das jetzt schon kennen.
Vielen Dank. Die Frage ist übrigens an alle Teilnehmer gerichtet. Also ja, Herr Nölte, vielleicht können Sie fortfahren.
Ja, ich glaube, in allem Ernst, glaube ich, das wäre grob fahrlässig, wenn uns das nicht gelingt, die Rückstände, die wir eigentlich haben, in dem Bereich, den wir heute besprochen haben, aufzuholen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft eben, dass es uns gelingt, vor allen Dingen auf das Lernen den Fokus zu legen, also auf die Perspektive der Schüler und noch weniger auf das Lehren und die Stoffvermittlung, sondern konsequent zu gucken, wie können wir den Lernenden dazu verhelfen, selbstständige Individuen zu werden, wie dann die Zukunft, die so ungewiss ist, wie man sich nur vorstellen kann, dann auch zu meistern. Nicht? Und das ist jetzt Hoffnung, ja, wie das konkret aussieht. Da fehlt mir auch die Glaskugel. Aber ich glaube, wir müssen alle so beweglich sein, um auf alle Erfordernisse einzugehen.
Da das scheinbar so ein bisschen Abschlussrunde wird, vielleicht von meiner Seite, gibt es eine Antwort, die gebe ich als Vater und die gebe ich, mein Sohn ist in der 5. Klasse. Wenn ich mir vorstelle, wie er jetzt die nächsten 8, 9, na, ist ja individuell, wie viel auch immer Jahre bis zu seinem Schulabschluss noch verbringt, dann ist meine Hoffnung, dass es nicht in einem Klima ist, wo man nur auf Noten guckt und wo man nur auf Abschluss guckt und sich Sorge macht, kann ich mein Kind jetzt auf ein Gymnasium schicken? Funktioniert das überhaupt? Geht die Welt unter, wenn er auf eine Gesamtschule muss oder vielleicht noch auf eine andere Schulform? Wir haben eine sehr, sehr formalisierte Schule immer noch in Deutschland. Und wir haben eine Schule, die mit Notendruck agiert und das führt mit all dem, wo das dann am Ende zu führt. Ne? Also brauchen wir nicht die große politische Debatte eben mit aufmachen. Aber eigentlich will ich die aufmachen. Ja, weil eigentlich möchte ich das, was Frau Ernst sagt, egal wo das Kind herkommt, egal welche Voraussetzungen es hat, lassen wir es wir wollen es so unterstützen, dass es am Ende seines Bildungsweges, Achtung, 2070, als glücklicher Mensch rauskommt. Und als jemand, der in seinem Leben vielleicht ein bisschen stolz ist auf das, was er geleistet hat. Ja, und das wünsche ich mir von meinem Sohn. Momentan ist es mehr die Frage, oh mein Gott, er hat heute eine 3 in der TÜ in Deutsch bekommen, geht jetzt die Welt unter? Ja, was passiert, wenn ich auf dem Gymnasium will? Und die Diskrepanz, da würde ich mir wünschen, dass wir die ein bisschen besser überwinden.
Dann setze ich mal fort. Ich hoffe, mit dem Blick in die Zukunft, dass wir an den Zielen für schulische Bildung, nämlich Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler und ein sozialverantwortliches Handeln mit einer hohen Selbstständigkeit, dass wir daran festhalten und dass es uns im Grunde auch zukünftig dann irgendwie gelingt. Das ist ja immer wieder ein neuer Prozess, auch die Potenziale des Digitalen, der Digitalisierung zu nutzen, um eben Schule und Unterricht bestmöglich zu gestalten. Und mit einem schmunzelnden Blick greife ich auf, womit Sie ja auch am Anfang eingestiegen sind. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir in 10, vielleicht 20 Jahren dann auch zurückblicken und sagen, meine Güte, damals in dem Jahr 2020, wie war denn das? Da kam Corona wie ein Brennglas und hat allen verdeutlicht, dass wir da einen Gang schärfer oder schneller werden müssen. Und auf einmal ging alles ganz gut und ganz zügig. Und die Ergebnisse können sich jetzt sehen lassen. Und wir gucken sozusagen rückblickend auf einen gelungenen Veränderungsprozess zurück. Und das fände ich irgendwie schon sehr attraktiv als Ziel und auch als Vision.
So, ich glaube, damit sind wir so langsam Richtung Ende manövriert. Zeittechnisch sind wir ja auch mehr als gut dabei. Da möchte ich an der Stelle erstmal recht herzlich danken. Natürlich danken unseren Gästen, die sich nicht nur bereit erklärt hätten, das bei uns im Foyer zu machen, wo die Werderaner Gespräche ja sonst stattfinden am EAG, sondern auch digital. Das ist auch in heutigen Zeiten, auch wenn es hier eine sehr digital kompetente Gruppe war, alles andere als selbstverständlich. Daher geht unser Dank an unsere Bildungsministerin Frau Ernst. Unser Dank geht an Björn Nölte, den Gottfaser auf Twitter-Lehrerzimmer. Es geht raus an Ilka Götz vom Zentrum für Lehrerbildung und an Matthias Luderich, der uns versucht hat, die HPI Cloud etwas näher zu bringen. Mein besonderer Dank geht natürlich aber auch unsere beiden Moderatorinnen raus. Nicht nur, dass sie beide gesundheitlich mindestens angeschlagen sind. Eigentlich noch viel entscheidender ist sogar, dass sie morgen Klausur schreiben und noch Klausur unter Abiturbedingungen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man sich einen Tag vorher hier hinsetzt und eine solche Veranstaltung moderiert. Mal abgesehen davon, dass das in der Vorbereitung auch uns mehrere Stunden gekostet hat. Sowohl wirklich beieinander als auch digital. Gleichzeitig möchte ich Danke sagen, auch noch an ein paar Leuten, die diese Sache hier möglich gemacht haben. Danke gehen raus an Hans Jessen von Jung und Naiv, der mir die Kontakte verschafft hat zu seinem Team. Nur damit war dieser Livestream hier so möglich, mit dieser vielleicht einigermaßen gelungenen Qualität. Ja, und gleichzeitig möchte ich werben, also alle die, die heute Lust und Zeit haben, können natürlich diese Aufnahme sich nochmal anschauen. Sie wird gleichzeitig aber auch veröffentlicht über unseren eigenen Podcast, der im Shownote zu finden ist. Warum soll man den jetzt nochmal hören? Man hat es ja alles mitbekommen. Ja, einfach schon, weil es da ein schönes Intro gibt und auch ein schönes Outro, wo Björn Nölte nochmal zu hören ist. Schon deshalb lohnt sich das Ganze. Und darüber hinaus lohnt sich der sowieso, weil es auch ein paar andere Folgen gibt, die von Interesse sein könnten. Bei der Werner an den Gesprächen am EHG wiederum sehen wir uns wieder theoretisch am 14.01. zum Thema Rassismus. Was können wir gegen Rassismus tun? Auch da ist die Gruppe recht kompetent zusammengestellt, ob das als wirkliche Veranstaltung in der Schule stattfinden kann. Also als öffentliche Veranstaltung oder nicht, wird sich noch zeigen. Zur Not setzen wir das als digitale Veranstaltung fort. Und jeden, der Lust und Zeit hat, gebe ich nur den Tipp, einfach mal in die Shownote zu gucken und sich mal das Zoom-Pad durchzulesen, was hier parallel gefüllt worden ist. Alleine dort wurden eigene Diskussionen geführt, die es lohnt, die mal nachzulesen. Von der Warte aus danken wir recht herzlich alle, die dabei waren, die im Chat mitgewirkt haben, all unseren Teilnehmern heute Abend. Ich schicke einen fleißigen Applaus raus. Das war falsch. Danke damit allen und wünsche einen schönen Abend und dann bis bald, wo auch immer und wie auch immer. Bleiben Sie politisch. Ja, und das war unsere Aufnahme von den Werderaner Gesprächen am EAG. Wie ihr gehört habt, war diese Aufnahme ungeschnitten, also ich habe daran nichts bearbeitet. Ja, so kann man sie auch bei YouTube nachschauen. Bringt ja nichts, irgendwas zu verstellen, wenn irgendwas dann irgendwie irgendeiner Form so nicht geklappt hat. Ja, wie am Ende schon gesagt, könnt ihr euch auf die nächsten Ausgaben schon freuen, meine Güte. Da wird einerseits dann in sehr naher Zukunft die nächste reguläre Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts dabei sein, der sich, so viel kann ich vielleicht jetzt schon vorab verraten, um die US-Wahl und Corona und Schule drehen wird. Mit zwei auch sehr interessanten Gesprächsgästen, die wir dazu haben. Ja, und dann steht Ende des Monats noch unser Jahresrückblicks-Podcast an, der sich 5 Themen dieses Jahres vornimmt, die wir unter bestimmten Fragestellungen gemeinsam diskutieren wollen. Und da wird dann auch Hans wieder mit dabei sein. Ins Outro verabschiede ich heute mit einem der Teilnehmer dieser Gesprächsrunde heute hier, Björn Nölte. Der hat nämlich auch einen ganz kleinen eigenen YouTube-Channel, in dem er ab und zu ein paar Videos hochlädt von vor allen Dingen mediendidaktischen Themen und bildungsdidaktischen Themen, die für ihn interessant sind. Und er hat dort eine Reihe Digitalisieren ist nicht gleich digitales Lernen gehabt. Und ich fand einen Ausschnitt daraus so prägnant, wenn man es um die Frage sich drehen möchte, was bedeutet Digitalisierung, wie geht man mit Digitalisierung um, dass ich diesen jetzt nochmal ins Outro gepackt habe als Schlusswort. Die Audioqualität ist so nach von diesem Ausschnitt einfach, weil ich glaube, der liebe Björn Nölte das da mit einem Handy-Mikrofon aufgenommen hat, beziehungsweise vom Laptop das Mikrofon, und dadurch ist die Qualität, naja, verbesserungswürdig, aber der Inhalt zumindest zählt und das reicht ja schon. In dem Sinne verabschieden wir uns recht herzlich. Danke, dass ihr in diese Ausgabe reingehört habt, diese Spezialausgabe, und so viel kann ich jetzt schon sagen, freut euch schon mal auf die nächste reguläre Ausgabe. Die wird nicht nur länger als die letzte, so viel kann ich jetzt schon sagen, sondern ich glaube, sie wird doch qualitativ uns nochmal in neue Ebenen bringen. Also herzlichen Dank und dann bis bald.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Was soll dieser komische Titel? Der Titel lässt sich ableiten von diesem Grundgedanken, dass es meines Erachtens einen Unterschied gibt zwischen dem Digitalisieren von dem, was wir bislang in analoger Schule haben, und dem, was man wirklich Lernen in der digitalisierten Welt nennen kann. Das heißt, es geht um Schule, es geht um Unterricht, und diese kleine Reihe soll ohne erhobenen Zeigefinger daherkommen, sondern Anregungen geben für alltagsnahe Schritte in Richtung digitalen Unterricht. Die Idee zu dieser Reihe kam mir gestern, als ich gefragt wurde, wie man denn ein PDF bearbeitbar machen kann, beziehungsweise ein Word-Dokument daraus erstellen kann. Und natürlich habe ich sehr diensteifrig erstmal versucht, Apps aufzutreiben und zu erklären und zu sagen, wie kann man das am besten machen. Im zweiten Schritt dachte ich, die Antwort müsste eigentlich eine andere sein. Und die Antwort müsste eigentlich lauten, dass man nicht aus PDFs einfach Word-Dokumente erstellen sollte, um die an die Schüler zu verteilen, sondern das gibt andere Wege.